Ja, die letzte Aufforderung kann ich nur noch mal unterstreichen. Das Thema, was ich heute behandeln will, ist ja ziemlich umfänglich, aber lasst euch nicht abhalten, also wenn euch an irgendeiner Stelle was nicht einleuchtet, was ihr was nicht versteht, ihr was verkehrt findet, meldet euch, dann kann man auch gleich in die Diskussion einsteigen. Der Ausgangspunkt meines Themas ist ja, dass man tagtäglich mit Nachrichten über neue Gesetzespläne der Regierung in Sachen innere Sicherheit bombardiert wird. Letzte Meldungen in dieser Frage betreffen so Dinge wie Einsatz der Bundeswehr im Innern, Ausweitung der Kompetenzen des BKA bei der Terrorbekämpfung, Aufhebung des Zeugnisverweigerungsrechts für bestimmte Berufsgruppen, neue Rechte des Staates zum Ausspionieren seiner Bürger in Online-Durchsuchungen und so fort und so fort. Und nicht nur das, sondern der Bundesinnenminister gibt sich auch große Mühe, seinem Volk in allen möglichen Interviews und Reden zu erklären, warum es ganz wichtig ist, dass diese Maßnahmen alle sein müssen und jeder Deutsche einsehen soll, dass es zu seinem Schutz und in seinem Interesse ist, wenn sie auch so möglichst radikal durchgesetzt werden. Ich will im Referat erstmal kurz, wirklich nur ganz kurz sagen, warum der Staat das alles sich eigentlich vornimmt. Ich will jetzt nicht große Referate über den Antiterrorkrieg halten. Das kann man alles im Gegenstandpunkt sehr ausführlich und genau nachlesen, sondern nur den Konnex herstellen zwischen diesem weltweiten Einsatz, in dem sich die deutsche Armee und das deutsche Militär ja schon befindet, und dem, was in der Abteilung Innere Sicherheit gemacht wird. Ich will zweitens daraus erläutern, warum der Staat welche Maßnahmen im Innern dafür für nötig hält. Und drittens erklären, inwiefern das lauter Rechtsveränderungen nach sich zieht oder in der Form von Rechtsveränderungen stattfindet, muss man eigentlich genauer sagen, die dann doch relativ radikale Eingriffe in so bisher gültige Rechtsprinzipien in diesem Land darstellen. Dass das der Fall ist, will ich überhaupt nicht bestreiten. Ob diese Eingriffe sich wirklich, wie manche meinen, im Gegensatz zu dem befinden, was der Staat sich in dieser Frage bislang vorgenommen hat, diese Frage möchte ich hier aufwerfen und vielleicht etwas anders beantworten, als das andere Kritiker an diesen Maßnahmen tun. Der Innenminister begründet die Notwendigkeit neuer Maßnahmen zur inneren Sicherheit unter anderem folgendermaßen. Er sagt, ich zitiere, es geht darum, das Gemeinwesen vor terroristischen Angriffen zu bewahren, die auf seinen Zusammenbruch zielen, den Staat in seinen Grundfesten erschüttern und ihn als Ganzes bedrohen. Naja, man könnte ja erst mal denken, so ein paar Leute mit Kofferbomben auf dem Bahnhof und dann den Staat in seinen Grundfesten bedrohen, ist das nicht vielleicht ein bisschen übertrieben? Vorsicht, sage ich da, das ist kein brauchbarer Zugang, um sich zu erklären, warum der Staat jetzt genau solche Kofferbombenträger so nimmt und warum er auch mit aller Härte gegen Leute vorgeht, die sich sowas eventuell vornehmen könnten. Der redet nämlich über gar nichts anderes als über das Programm der inneren Sicherheit und dieses Programm als solches ändert sich durch die Benutzung dieses Programms für den Antiterrorkampf überhaupt nicht. Wenn der Staat sich um innere Sicherheit kümmert, dann kümmert er sich um seinen Bestand als Macht, als souveränes Gewaltmonopol, das nicht nur alle politischen und ökonomischen Gegensätze zwischen den Bürgern im Griff hat, sondern vor allem die Staatsmacht selbst gegen jede Störung ihrer Gewaltausübung zu schützen weiß. Dieser staatliche Standpunkt ist schon immer totalitär. Der ist es nicht erst dann, wenn der Staat ihn im Antiterrorkrieg neu definiert und neu zum Einsatz bringt. Dieser Standpunkt betrachtet nämlich alles, was sich auf dem nationalen Territorium so tut, unter dem Gesichtspunkt, ob die unbedingte Unterwerfung aller Insassen des Herrschaftsbereichs des Staates unter die Staatsgewalt gewährleistet ist. Er trifft vorsorgend Vorkehrungen dagegen, dass es zu Störungen der politischen Ordnung größeren Ausmaßes gar nicht erst kommt. Dafür gibt es bekanntlich den ziemlich uferlos agierenden Verfassungsschutz auch nicht erst seit 5 Jahren. Und wenn es dann doch einmal zu so etwas kommen sollte, hat er die Notstandsgesetze, mit denen er sich vorsorglich die Mittel an die Hand gibt, um jeden Aufruhr niederzuschlagen und die Täter unschädlich zu machen. Diesen Standpunkt hat der Staat wahrlich nicht erfunden, als er die Notwendigkeit entdeckt hat, diesen Standpunkt neu zu definieren, wegen des Antiterrorkriegs, in dem Deutschland steht. Dieser Standpunkt heißt kurz gefasst schlicht: Der Staat hat das Recht und die Pflicht, alle Interessen und Bestrebungen zu bekämpfen, die ihn und seine Ordnung gefährden. Staatsfeinde sind unschädlich zu machen. Und dabei muss die Staatsgewalt im Notfall auch einmal etwas weniger zimperlich vorgehen. Das durfte man ja schon an der RAF studieren. Die Sicherstellung des Bestands der Bundesrepublik Deutschland ist im Ernstfall der oberste Staatszweck, hinter dem alles andere zurückzustehen hat. Und Bürger haben im Krieg die Pflicht, ihren Kopf für ihren Staat hinzuhalten, damit er seinen Bestand sichert und nicht umgekehrt. Auf diesem Gebiet, und das ist wichtig, sich das klar zu machen, dass es darum geht, auf diesem Gebiet hat der Staat grundsätzlichen Renovierungsbedarf entdeckt. Was er da macht, ist der Sache nach die innenpolitische Ergänzung zu dem Krieg gegen den Terror, den er in Afghanistan, am Horn von Afrika und noch diversen anderen Schauplätzen schon führt. Und der Innenminister macht auch gar kein Hehl darauf, dass die BRD sich mit ihrer aktiven Beteiligung an diesem Krieg Feinde schafft, gegen die sie sich wappnen muss. Der Schäuble drückt es so aus, der sagt: Wir sind Teil eines weltweiten Bedrohungsraums. Die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus kennt keine Insel der Seligen. War die Bundesrepublik vorher auch nicht so recht, aber nun gut. Denn wir können nicht die Haltung vertreten: Wenn wir uns nicht einmischen, passiert schon nichts. Dafür sind wir nicht unbedeutend genug. Schäuble beruft sich ausdrücklich auf die machtpolitische Stellung, die Deutschland im Konzert der Mächte hat, auf seine Bedeutung als Staat, der überall auf der Welt Interessen zu verteidigen hat, der ein Mitglied des größten Militärbündnisses der Welt ist, beruft sich auf diese Stellung und sagt: Ja, weil wir überall eingemischt sind, machen wir uns natürlich auch Feinde. Und diese Feinde, wen wundert's, kommen dann durch Gott auf die Idee, sich auch bei uns im Innern breit zu machen. Und dagegen müssen wir ganz prinzipiell und am Anfang Vorsorge treffen. Das ist die politische Beschlusslage, aus der sich alle neuen Maßnahmen ableiten. Und deswegen spielt es erstmal gar keine Rolle, wie großartig oder klein gestrickt die tatsächlichen Terroranschläge sind, die es in Deutschland, Europa schon gegeben hat. Der Standpunkt, dass diese Anschläge Ausdruck eines Kriegs sind, in dem Deutschland weltweit schon steht, ist der Ausgangspunkt für die Umdefinition dessen, was jetzt in Sachen innerer Sicherheit zu tun ist. Von daher bestimmt der Staat seinen neuen Bedarf in Sachen innerer Sicherheit. Das ist mein erstes Thema. Wie sieht dieser neue Bedarf eigentlich aus? Und das zweite Thema ist: Erfasst diesen Bedarf in lauter neue Rechtsvorschriften. Dass das zwei Fragen sind, das liegt an Folgendem. Bei uns herrscht bekanntlich Rechtsstaat, und im Rechtsstaat ist es so üblich, dass die politische Gewalt all das, was sie macht, in die Form des Rechts kleidet. Nichts, was der Staat macht, macht er einfach so, sondern er macht alles so, dass er es sich selbst ausdrücklich erlaubt, was er macht. Dieses etwas merkwürdige Verhältnis, alles, was der Staat tut, beruht auf einer von ihm selbst erlassenen Erlaubnis, ist die rechtliche Umsetzung dieses Anliegens. Und deswegen muss man ein paar Worte darüber verlieren, wie dann die Veränderung des Rechts eigentlich geht. Wenn der Staat von dem Programm her sagt: Naja, was wir in innerer Sicherheit zu tun haben, ist klar. Was machen wir denn jetzt für Paragraphen daraus? Das ist die zweite Frage, und zu der will ich im zweiten Teil des Referats noch ein paar Ausführungen machen. Ich will aber vorher noch auf eine politische Produktivkraft dieser Vorgehensweise eingehen, die die öffentliche Debatte hierzulande über dieses Vorgehen bestimmt. Die politische Produktivkraft besteht darin, dass die öffentliche Debatte in aller Regel überhaupt erst bei der zweiten Frage anfängt. Ein Streit um die Ziele und Zwecke, aus denen diese Änderungen stammen, findet eigentlich hierzulande gar nicht statt. Terrorismusbekämpfung findet so ziemlich jeder okay. Und dass der Staat seine Feinde unschädlich machen muss, geht sowieso völlig undiskutiert durch. Ein Streit gibt es dann, wenn er ausgehend von dieser Beschlusslage sagt, das machen wir jetzt mit folgenden Paragraphen. Dann melden sich lauter Kritiker zu Wort und sagen, ob es die gerade sein müssen, ob der Staat da nicht vielleicht ein bisschen zu weit geht, ob er nicht Veranstaltungen macht, die eigentlich seinem eigenen Zweck widersprechen. Und zu dieser Sorte Kritik will ich im Einstieg ein paar Worte verlieren, kommt sicher nachher im Referat nochmal wieder, weil ich auch klar machen will, von welcher Sorte Kritik an dieser Politik ich mich auch in meinem Referat ein wenig absetzen will. Ich glaube in der Zeitung von vorgestern war das, hat sich einer der hervorragendsten Kritiker dieser ganzen neuen Notstandsgesetzgebung, Heribert Prantl, in der Süddeutschen Zeitung zu den neuen Maßnahmen von Schäuble und Co. folgendermaßen geäußert. Ich zitiere. Die Maßlosigkeit des Ministers, der alles zu Gesetz machen will, was in den vergangenen 20 Jahren die Politik noch verworfen und das Bundesverfassungsgericht aus Rechtsstaatsgründen verboten hat, gefährdet die innere Sicherheit des Gemeinwesens, sie ruiniert die Geborgenheit der Menschen im Recht. Also der Vorwurf heißt, mit seinen Sicherheitsmaßnahmen gefährdet der Staat selbst die innere Sicherheit, weil er bringt die Bürger dazu, an der Rechtsstaatlichkeit des Rechtsstaats zu zweifeln. Und das ist eine viel größere Gefahr für den Staat als die paar Terroristen. Das ist sein erstes Argument. Sein zweites Argument heißt, Schäuble betrachtet das Recht als willfährigen Diener der Ordnung. Weil er die Ordnung für hoch gefährdet hält, ist ihm jede staatliche Eingriffsmaßnahme recht. Wenn eine ordentliche gesetzliche Grundlage da ist, ist für Schäuble alles in Ordnung. Naja, habe ich da gedacht, ist ja auch so, oder? Wenn eine ordentliche gesetzliche Grundlage da ist, ist alles in Ordnung. Was hat er denn, der gute Mann? Zwei Sachen. Erstens will er eben, wie schon gesagt, loswerden, dass der Staat, wenn er so vorgeht, beim Bürger Zweifel darin erwecken könnte, dass es in diesem Staat mit dem Recht und dem Rechtsstaat seine Ordnung hat. Und es ist angesichts der Maßnahmen zur inneren Sicherheit, die jetzt geplant werden, eine etwas merkwürdige Einlassung. Es ist schon komisch, wenn man ausgerechnet dort, wo der Staat überhaupt nichts anderes macht, als seine Feinde zur Strecke zu bringen, den Staat anmahnt, er sollte doch ein bisschen Zurückhaltung üben, damit der Bürger nicht in Zweifel kommt. Da muss man sich nämlich mal entscheiden, entweder man teilt die staatliche Feinddefinition, dann löst sich diese ganze Kritik letztlich in einer Effektivitätsfrage auf. Erwischt man auch wirklich die Richtigen und sperrt nicht auch noch ein paar Verkehrte ein und so weiter und so fort. Oder man nimmt einmal vorurteilsfrei zur Kenntnis, dass auch die demokratische Herrschaft, wie jede Herrschaft übrigens, für ihre schönen Prinzipien immer nur so viel und so lange etwas übrig hat, wie sie ihren Bestand als Herrschaft nicht bedroht sieht. Und dann verbietet sich vielleicht ein bisschen die gute Meinung über diese Herrschaftsform, die den Prantl so antreibt. Noch merkwürdiger finde ich es, wenn diese gute Meinung über die Demokratie ausgerechnet an der Methode festgemacht wird, mit der die Herrschaft hierzulande ihre Interessen gesellschaftlich gültig und unwidersprechlich macht. Weil der Rechtsstaat sich in einem komplizierten Prozedere auch noch alles erlaubt, was er vorhat, deswegen soll man glauben, dass das Recht kein willfähriger Diener von ihm ist, sondern irgendwie ein hohes Gut, das außerhalb der staatlichen Macht stünde und ihm quasi so etwas wie Vorschriften vorgeben würde, nach denen der Staat sich zu richten hätte. Und da muss man mal sagen, auch hier spricht ein vorurteilsloser Blick auf die Realität der Maßnahmen zur inneren Sicherheit ein bisschen eine andere Sprache. Da verfährt der Staat nämlich haargenau umgekehrt. Er sagt, das Recht ist mein Instrument. Ich nehme mir jetzt was vor und gucke mir an, wie ich es umbauen muss, damit es genau das leistet, was ich von ihm will. Ich will also im Folgenden zwei Sachen zeigen. Erstens, was macht der Staat überhaupt? Und zweitens, ganz nebenbei auch noch, inwiefern folgt die politische Gewalt bei all diesen Maßnahmen haargenau den Prinzipien, die immer schon hierzulande für diese Sphären gegolten haben, auch wenn er hier tatsächlich, da hat der Prantl ja recht, einiges macht, was vor ein paar Jahren noch verboten gewesen wäre und einiges umstürzt, an das er sich vor ein paar Jahren noch gehalten hat. Was kritisiert er denn? Schau mal, der ist merkwürdig, ne? Wenn jemand anhebt und sagt, wenn du so vorgehst, lieber Staat, verbaselst du die staatliche Geborgenheit des Bürgers im Recht, dann hast du ja eine ziemlich gute Meinung davon, was der Staat sonst mit dem Rechtsstaat alles an Verhältnissen hier einrichtet. Solange er mit seinem Rechtsstaat den Schutz des Eigentums regelt, Kinderschänder einsperrt, die Verkehrsübertretung ahndet, ist eigentlich alles wunderbar und in Ordnung. Das bewegt sich alles im Rahmen der herrschenden Grundrechte. Aber wenn er den Übergang macht und sagt, ich muss meine Feinde ein bisschen quälen, um aus denen mehr rauszukriegen darüber, wie sie ihre Feindschaft geplant haben, dann verletzt er dieses Prinzip. Und ich wollte erstmal nur darauf hinweisen, wer diese Unterscheidung macht, der hat was verpasst. Der tut so, als ob diese eine Sphäre, die ich am Anfang versucht habe zu erklären, die Sphäre der inneren Sicherheit, mit dem ganzen anderen, was der Staat rechtlich macht, letztendlich eigentlich gar nichts zu tun hat. Als wären die ganzen Abteilungen des Rechts, in denen der Staat das zivile Leben regelt, in denen er Straftäter einsperrt, in denen er eine Bundeswehr einrichtet und die losschickt, wenn es nötig ist. Das wären das quasi alles ganz Ziele und Zwecke, die man eigentlich im Prinzip überhaupt nicht kritisieren kann. Aber dann, wenn sowas wie ein, das die Juristen nennen das immer Kernbereich, wenn so ein Kernbereich der Grundrechte tangiert wird, dann ist alles zu spät. Und da würde ich erstmal, ich will das im Referat schon hinterher nochmal zeigen, dann würde ich erstmal sagen, das kann so nicht stimmen. Weil in allen anderen Bereichen geht der Staat auch davon aus, und das werde ich versuchen im zweiten Teil meines Referats zu zeigen, dass die Anerkennung von ihm als oberster Gewalt, der das Recht hat, die Lebensbedingungen für alle anderen zu setzen, die unbedingte Voraussetzung für alle Rechte ist, die jeder auf der Welt hat. Und deswegen erlaube ich mir, Prantl hat es an anderer Stelle auch gesagt, aber ich will ihn jetzt gar nicht zitieren, deswegen erlaube ich mir mal die Unterstellung, dass einer, der anfängt zu kritisieren an den Maßnahmen der inneren Sicherheit, wo es um die Frage geht, wie weit darf der Staat denn dabei gehen bei der Bekämpfung seiner Feinde, im Grunde schon den Standpunkt teilt, natürlich muss der demokratische Staat gegen seine Feinde vorgehen. Aber was er mit dem machen darf, ja, da muss man doch ein bisschen vorsichtiger sein. Und zwar warum? Nicht wegen der Gemeinheiten, die er mit denen macht, sondern wegen der möglichen Zweifel anderer Bürger an der Gütigkeit von seinem ganzen Laden. Das sollte mein Argument sein. Aber wie gesagt, ich komme da im zweiten Teil des Referats auf die Frage auch nochmal zurück. Und da gibt es garantiert noch Diskussionsbedarf. Und da sage ich noch ein bisschen was dazu, warum ich meine, dass diese Unterscheidung, solange der Rechtsstaat sich an seine von ihm selbst erlassenen Grundrechte hält, gibt es eigentlich prinzipiell an ihm nicht zu meckern. Kaum mischt er sich in die ein, muss man hellhörig werden, dass diese Unterscheidung für die korrekte Beurteilung dessen, was er da treibt, nichts taugt. Sag ich mal programmatisch vorweg, damit wir kommen da hinterher drauf zurück. Aber bevor ich auf den Teil komme, will ich erstmal noch ein paar Ausführungen machen zu dem Bedarf, zu der spezifischen Art von Bedarf an neuer innerer Sicherheit, die die deutsche Politik jetzt aufgrund ihrer Diagnose, wir stehen im Antiterrorkrieg und dagegen müssen wir uns auch im Innern wappnen, gekommen ist. Konkreter gesagt, wie sieht eigentlich vom Standpunkt der inneren Sicherheit aus betrachtet der neue Staatsfeind aus, den es zu bekämpfen gilt? Und, das folgt natürlich aus der Feinddefinition, was braucht die Staatsgewalt eigentlich alles, um diesen Feind in den Griff zu bekommen? Das sind eigentlich die Fragen, die erstens der Staat sich selber stellt und zweitens die an der Stelle auch zu klären sind. Und da muss man eingangs, und deswegen sage ich da ein paar Sätze dazu, zwei Sachen einmal ganz grundsätzlich unterscheiden. Man kann sich die Frage stellen, womit hat es eine Staatsmacht wie Deutschland eigentlich tatsächlich zu tun, wenn Gruppen wie Al-Qaida und andere sich aufmachen und sagen, diesen Staat betrachten wir als Feind, den wollen wir bekämpfen, den bestreiten wir, sein Recht überall auf der Welt rumzufuhrwerken und sich als Staatsgewalt überall einzumischen. Ja klar, der hat es mit Gruppen zu tun, die in der Tat der westlichen Welt und Werteordnung den Krieg erklärt haben, die also eine Gewaltkonkurrenz zu den herrschenden Mächten aufmachen. Allerdings eine sehr merkwürdige Gewaltkonkurrenz, weil sie ja über reguläre Mittel des Kriegführens gar nicht verfügen, gar nicht als Staat antreten, der mit Cruise Missiles, Bomben, Raketen und so weiter tatsächlich einen Krieg führen, sondern diesen Krieg mangels anderer Mittel mit Bombenattentaten und Ähnlichem führen, mit denen sie versuchen, die innere Ordnung der westlichen Staaten möglichst nachhaltig zu stören. Und wenn man jetzt dieser Frage näher nachgehen wollte, wie gesagt, ich verweise dafür auf den Gegenstandpunkt, weil das ist hier nicht mein Thema, dann müsste man eben erklären, worin diese Feindschaft besteht und worin sie gründet. Dann müsste man den Inhalt des politischen Gegensatzes erklären zwischen den maßgeblichen Mächten dieser Welt und ihren Feinden Al-Qaida und Co. Dann müsste man die Interessen und politischen Zielsetzungen beider Seiten ermitteln und sich fragen, wie die miteinander in Konflikt geraten. Und wenn man den Konflikt beurteilt hat, auf diese Weise könnte man dann eventuell für die eine oder andere Seite Partei ergreifen. Man könnte sich, was ich aber in diesem Fall eigentlich eher empfehlen würde, auch den Standpunkt stellen, dass eben die Interessen beider Seiten nicht passen und das Partei ergreifen an der Stelle nicht so besonders zielführend ist. Dieser Standpunkt der objektiven Beurteilung, worum geht es da überhaupt, ist dem Standpunkt des Staates und des Staatsschutzes vollkommen fremd. Wer interessiert sich an Al-Qaida wirklich nur für den Sachverhalt, dass er es damit einem neuen Feind zu tun hat? Und wenn Staaten Feind sagen, dann ist das nicht einfach ein Kürzel für ein Sachverhalt, sondern sie fällen sofort ein Urteil über die Rechtmäßigkeit der Gewalt, die da ausgeübt wird, vom Standpunkt der Rechtmäßigkeit ihrer eigenen Gewalt. Für den Staatsschutz ist die Ursachenermittlung für die terroristische Gefahr zu Recht mit der Feststellung beendet, dass sie Feinde sind. Weil allein dieser Sachverhalt kennzeichnet die Gewalt, die sie ausüben, als unrechtmäßige, wohingegen die Gewalt, die Deutschland, die NATO oder sonst wer in Afghanistan ausüben, ganz selbstverständlich unterstellt, rechtmäßige Gewalt ist. Dieser Standpunkt, unsere legitime von der gesamten Staatenwelt anerkannte Gewalt wird von Leuten bestritten, die sich herausnehmen, dagegen Gewalt auszuüben. Die bestreiten doch glatt das legitime Recht der hiesigen Staatsgewalt auf ungestörtes Kommando über alles, was auf ihrem Territorium stattfindet. Diese Feinddefinition vom Standpunkt des staatlichen Rechts ist der Ausgangspunkt der ganzen Behandlung der neuen Feinde, die der Staat da entdeckt hat und die er unschädlich machen will. Das heißt, der deutsche Staat, wie alle Staaten übrigens, lässt sich gar nicht erst auf den Standpunkt einer Partei in einem Interessensgegensatz herab. Der steht gar nicht auf dem Standpunkt, ich habe eine Gewalt, die haben auch eine, schauen wir mal, was rauskommt. Sondern für ihn handelt es sich eben von vornherein um diesen Gegensatz zwischen rechtmäßiger und unrechtmäßiger Gewalt. Und deswegen ist ihm auch völlig klar, dass er gar nichts anderes tun kann und muss, als sich gegen diese Leute durchsetzen. Und das ist nicht einfach eine Ideologie, sondern das ist wirklich der praktische Standpunkt, von dem er seine Handlungen leiten lässt. Der Schäuble, der ist immer genial in solchen Dingen, hat diesen Gedanken folgendermaßen ausgedrückt in einer der vielen Reden, die er in letzter Zeit gehalten hat. Den Satz muss man sich richtig auf der Zunge zergehen lassen. Unter den Bedingungen moderner Staatlichkeit bedrohen grundsätzlich nur nichtstaatliche Akteure das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und er denkt, das ist ein bisschen kontrafaktisch, oder? Wie kommt er darauf zu sagen, unter den Bedingungen moderner Staatlichkeit bedrohen nur nichtstaatliche Akteure das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit? Ja, das kommt, weil er vom Recht her denkt. Der sagt, was der Staat macht, wo der Leute einsperrt, mit dem finalen Todesschuss umbringt, Bomben schmeißt, bedroht er doch nicht das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit, weil der definiert doch, welche Taten der Gewalt unter solche Rechtskategorien fallen und welche die legitime Ausübung der Gegenwehr des Staates gegen solche Rechte sind. Und insofern ist doch sonnenklar, dass das dem Staat gar nicht zum Vorwurf gemacht werden kann, wenn er gegen diese Leute vorgeht. So, das ist erstmal die Feinddefinition. Und aus dieser Feinddefinition leitet der Staatsschutz jetzt ab, was er zu tun hat. Er verfasst ein Täterprofil. Und dieses Täterprofil besteht aus zwei etwas widersprüchlichen Bestandteilen. Den Zielen nach sind Al-Qaida und andere ähnlich organisierte und ähnlich verfasste Gruppen Feinde im wirklichen kriegerischen Sinne, weil sie nämlich mit ihren Zielsetzungen das höchste Rechtsgut angreifen, das es gibt, den Bestand der Macht selbst. Das ist verboten und deswegen sind sie auszuschalten. Bei dieser Feinddefinition nimmt der Staat überhaupt nicht Maß an den Mitteln, die diese Figuren haben, sondern beurteilt sie wirklich rein nach ihrem Zweck. Wenn er sich daran macht, diese Kriegserklärung umzusetzen, die er jetzt seinerseits gegen diese Leute erlässt, dann nimmt er schon Bezug auf die Mittel. Und zwar, er behandelt seinen Bedarf an unschädlich machende Figuren als Problem des rechtzeitigen Zugriffs auf sie. Er geht also ganz praktisch davon aus, dass er natürlich gar nicht in einem richtigen Krieg mit denen steht, sondern dass dieser Feind allemal mit den Mitteln der Durchsetzung seines gültigen Gewaltmonopols erledigt werden kann. Er muss sie nur rechtzeitig erwischen und er darf sie, wenn er sie erwischt hat, nicht durch allerlei Rechtsvorschriften daran hindern lassen, sie auch als die Feinde zu behandeln, die sie tatsächlich sind. Er fällt also quasi eine doppelte Diagnose. Dem Ziel nach sind das Feinde. Das schlägt sich dann zum Beispiel in der Diskussion nieder, muss man denen nicht so etwas wie Kombattantenstatus zuweisen oder nicht? Die ganze Debatte um Guantanamo verdankt sich dieser Definition. im praktischen Umgang sind sie hoffnungslos unterlegene Figuren, der Staatsgewalt subsumiert und mit sicherheitspolitischen Maßnahmen zu erledigen. Dabei muss man nur das Problem aus der Welt schaffen, dass sie erstens sich von den normalen Bürgern versuchen, ununterscheidbar zu machen und zweitens ihre Pläne, wenn sie sie haben, nicht vorher beim Verfassungsschutz anmelden, sondern dass sie glatt geheim verfolgen. Dieses Problem, was eben sich aus der Feinddefinition ergibt, man will sie unschädlich machen und stellt fest, dann muss man erst mal wissen, wer das ist, was sie vorhaben und wo die sich rumtreiben, muss also deren Versuche, etwas hilflose Versuche, sich diesem Zugriff zu entziehen, durchbrechen. Aus diesem Problem speist sich ein nicht geringer Teil dessen, was der Staat dann in Sachen innerer Sicherheit sich vornimmt. Das ist das Programm. Und ganz in Konsequenz des zweiten Punkts, wir haben doch die Hoheit über alle Mittel und alle Verhältnisse im Innern unseres Staatsgebiets, macht sich Schäuble daran, dieses Programm in der Form des Rechts umzusetzen. Damit bin ich beim zweiten Punkt. Wie geht die rechtspolitische Umsetzung dieser Feinddefinition? Die Kanzlerin und ihr Innenminister haben diese neue Linie der Rechtspolitik unter die Leitlinie gesetzt. Innere und äußere Sicherheit sind nicht mehr zu unterscheiden. Das ist der Sache nach natürlich Unsinn. Natürlich kann Frau Merkel einen Krieg, in dem ein Staat mit seiner Armee loszieht und einen anderen Staat bekämpft bzw. sich gegen ihn zur Wehr setzen, unterscheiden vom Umgang mit Staatsfeinden im Innern, wo der Ausgangspunkt erstmal die Gültigkeit der eigenen Hoheit und der eigenen staatlichen Mittel ist, wo man selber erstmal vom eigenen gültigen Gewaltmonopol ausgeht. Es ist also überhaupt nicht das Problem, dass man innere und äußere Sicherheit nicht mehr unterscheiden könnte. Der Punkt ist, dass die herrschende Politik diese beiden Abteilungen ihrer Politik nicht mehr unterscheiden will. Sie haben in ihren Institutionen, in ihren Definitionen dafür, was welche Geheimdienste dürfen, in der Frage, wo die Bundeswehr zum Einsatz kommen darf und wo die Polizei zuständig ist, in der Frage, wie geht man mit Kriegsgefangenen um, im Unterschied zu, wie geht man mit Leuten um, die die innere Ordnung stören, straffällig werden. Diese ganzen Unterscheidungen haben sie im Recht kodifiziert. Und wenn Sie jetzt sich auf den Standpunkt stellen, dass mit den Maßnahmen der inneren Sicherheit ein Feind erledigt werden muss, dann taugt diese ganze Unterscheidung nichts mehr. Dann muss die weg. Dann müssen sämtliche Sortierungen, die diese beiden Abteilungen staatlichen Sicherheitsbedarfs nach innen und außen auch durchaus organisatorisch und rechtlich voneinander getrennt haben, dann muss diese Unterscheidung weg und dann müssen alle einschlägigen Paragraphen geändert werden, die sich noch dieser Unterscheidung verdanken. Mit dieser Unterscheidung entdeckt die Staatsgewalt jetzt eine einzige Beschränkung ihres Zuschlagens gegen Terroristen. Sie will alle Gewaltmittel, die sie hat, nach Opportunitätsgesichtspunkten frei verfügbar haben, um jederzeit und immerzu genau auf das Gewaltmittel zugreifen zu können, das am besten passt. Sie will den Unterschied zwischen einem nationalen Notstand und einer Kriegslage einerseits und einer zivilen Friedenslage quasi rechtlich eliminieren und nur noch nach sicherheitstechnischen Gesichtspunkten abwägen müssen, welche Instrumente wo am besten passen. Und von diesem Standpunkt aus geht die Politik eben auf sämtliche Rechtstatbestände los, die sich dieser Unterscheidung verdanken und sagen, was können wir denn da machen, um Paragraphen zu formulieren, die diesen Unterschied für uns in unserem Einsatz gegen unsere Feinde rechtlich irrelevant machen. Schäuble sagt dazu, wir brauchen neue Begrifflichkeiten. Begrifflichkeiten sind da, glaube ich, weniger der Fall, weniger das Problem, sondern eben die Notwendigkeit und das Bedürfnis, diese Unterscheidung im Recht aufzuheben und hinfällig zu machen und die Frage, wie macht man das? Das ist ein ziemlich grundsätzlicher Standpunkt bezogen auf die herrschende Rechtsordnung. Und die nimmt sich, diese herrschende Rechtsordnung nimmt sich von diesem Standpunkt aus, wie eine einzige Ansammlung von Hindernissen dafür aus, dass man den Terror bekämpfen kann. Ich lese mal zu diesem Standpunkt, dass die bestehende Rechtsordnung als Hindernis, mal ein längeres Zitat von Schäuble vor, weil er da das eigentlich ziemlich schön formuliert. Der hat auf einem rechtspolitischen Kongress vor 2 Jahren Folgendes von sich gegeben. Ich zitiere. Wir haben uns in den Koalitionsverhandlungen ziemlich lange mit der Frage beschäftigt, was wir mit Ausländern machen können, die terroristische Vorbereitungshandlungen vollzogen haben, die wir aber wegen bestimmter Abschiebehindernisse nicht abschieben können. Natürlich kann ich jemanden, den ich nicht abschieben kann, auch nicht in Abschiebehaft nehmen. So was Blödes aber auch. Auch stellt sich dem Laien die Frage, warum ich jemanden, der Vorbereitung für einen Terroranschlag trifft, überhaupt abschieben will und warum ich ihn nicht hinter Schloss und Riegel bringe. Außerdem würde die Abschiebung ohnehin nur bei Leuten helfen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Das ist also die Problemdefinition. Und so haben wir uns schließlich gefragt, jetzt kommt die rechtliche Umsetzung, ob wir nicht vielleicht bestimmte Dinge, deretwegen wir rechtlich in der Lage sind, jemand abzuschieben, unter Strafandrohung stellen könnten. Diese Überlegungen sind in der Folge jedoch als vorbeugehaft diskreditiert worden. Warum es unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nicht zulässig sein soll, etwa die erwiesene Teilnahme an einem Ausbildungskurs in einem Terroristenausbildungslager der Taliban in Afghanistan unter Strafdrohung zu stellen und dies nicht nur zum Abschiebegrund zu machen, hat mir bisher nicht wirklich eingeleuchtet. Ich hielte das nicht nur für richtig, sondern sogar für geboten und die vorgebrachten grundsätzlichen rechtsstaatlichen Bedenken überzeugen mich im Ergebnis nicht. Zitat Ende. Ja, der Schotte denkt wirklich sehr stromlinienförmig. Der denkt so, es gibt ein staatliches Interesse, allgemein anerkannt, Terroristen unschädlich zu machen. Das geht aber so ohne weiteres nicht, weil dem die gültige Rechtslage entgegensteht und die zwar in einer sehr prinzipiellen Hinsicht, nämlich der sogenannten Unschuldsvermutung, die nämlich heißt, dass man Leute nicht wegen eines bloßen Verdachts behandeln dürfte, als hätten sie die Tat schon begangen. Auf diesen Punkt komme ich nachher nochmal zurück. Dabei bleibt er aber nicht stehen und sagt, dann ist es halt so, das Grundgesetz verbietet uns das, also können wir das leider nicht tun, sondern sagt, das muss sich doch regeln lassen. Und zwar so, dass die neue Regelung den Staatsorganen mehr Freiheiten beim Zugreifen eröffnet. Ausdrücken tut er diesen Gedanken allerdings etwas anders. Der sagt nämlich, weil wir getrennt vom Recht aus unserer Bedrohungsanalyse längst wissen, dass das Verbrecher sind, brauchen wir nur noch einen Paragraphen, wo das drinsteht. Der hat quasi geistig die Tat, Ausbildungslager, bereits als Verbrechen definiert, sagt, das ist ja blöd, es gibt Verbrecher bei uns und für die Verbrecher gibt es gar keine Paragraphen, dann machen wir doch mal schnell einen. Und so erscheint dann das Recht als Nachvollzug einer unabhängig von ihm existierenden Lage. Das ist aber nicht die Wahrheit der Sache. Die Wahrheit der Sache ist umgekehrt. Die Politik entscheidet sich zu sagen, wir definieren Verbrechen neu, bei uns ist unter Verdacht stehen in dieser Frage ein Verbrechen. Und dafür machen wir den Paragraphen, der zu diesem Verbrechen passt. Übrigens dementiert Schäuble mit diesem Zitat, und nicht nur da, das macht er jeden Tag ungefähr dreimal, offensiv die Vorstellung, das Recht sei so etwas wie eine jenseits der Politik existierende Schranke für politisches Handeln. Der denkt genau umgekehrt. Das Recht, das es gibt, ist eine Schranke, und zwar eine Schranke für staatliches Handeln. Man kann die Frage, die Schäuble da aufwirft, ja in seinem Sinne auch mal so formulieren. Schützt da nicht die Rechtslage Leute vor staatlichem Zugriff, die diesem Schutz nach neuer staatlicher Auffassung gar nicht verdienen? Anders formuliert, schützt da der Staat nicht Leute vor seinem Zugriff, die er gar nicht schützen will? Und diese Auffassung gibt es übrigens auch nochmal höchstrichterlich vom Bundesverfassungsgericht. Die haben nämlich diese Auffassung folgendermaßen formuliert. Es wäre eine Sinnverkehrung des Grundgesetzes. Wollte man dem Staat verbieten, terroristischen Bestrebungen mit den erforderlichen rechtsstaatlichen Mitteln wirksam entgegenzutreten. Die Sicherheit des Staates als verfasster Friedens- und Ordnungsmacht und die von ihm zu gewährleistende Sicherheit seiner Bevölkerung sind Verfassungswerte, die mit anderen im gleichen Rang stehen und unverzichtbar sind, weil die Institution Staat von ihnen die eigentliche und letzte Rechtfertigung herleitet. Ist zwar sehr kompliziertes Juristendeutsch, aber andererseits schöner kann man es fast nicht sagen, weil die Existenz des Staates die absolute Bedingung dafür ist, dass er seinen Bürgern Rechte gewähren kann. Deswegen muss auch seine Sicherheit Vorrang haben, wenn es um die Frage geht, wer darf von ihm welche Rechte zugestanden bekommen und wem muss man sie auf jeden Fall wegnehmen. Also, so formuliert heißt das Problem des Staates, hier laufen Leute rum, die Staatsfeindliches tun und ich lasse sie einfach. Ich nutze die Macht, die ich habe, gar nicht, um das zu unterbinden. Und warum? Bloß wegen der bestehenden Rechtslage. Das kann nicht sein, das muss anders werden. Und man hört es aus dem Zitat ja auch raus, der Schäuble redet richtig abfällig über die bestehende Rechtslage und über diejenigen, die sie für ein Argument halten. Er sagt, die behindern mich doch bloß in dem, was ich in dieser Frage will. Noch ein anderes kann man dem Zitat entnehmen. Der Innenminister ist sich absolut sicher, dass er als Inhaber der politischen Macht auch über die Mittel verfügt, kaum gibt es einen neuen Paragraphen, diesen auch praktisch in die Tat umzusetzen. Das unterscheidet ihn ziemlich grundsätzlich von normalen Bürgern. Normale Bürger machen auch des Öfteren den Vergleich zwischen der Frage, was sie wollen und was eine andere Instanz darf. Aber dieser Vergleich bleibt meistens ziemlich theoretisch. Bei der Staatsgewalt ist es umgekehrt. Sie sagt, ich bin doch die Macht, die Recht setzt. Das Recht von gestern behindert mich in meiner Betätigung als Macht. Also benutze ich das Recht sehr konsequent als Instrument, um die Interessen zu verwirklichen, um die es mir geht. Und daran kann man übrigens, um auch das noch zu ergänzen, noch eine Produktivkraft des Rechts entdecken. Es ist nämlich tatsächlich so, dass die staatlichen Instanzen ja qua Verfassung mit dieser Macht zur Rechtsetzung ausgestattet sind. Die Definition aller Lebensregungen der Gesellschaftsmitglieder fällt in ihre Zuständigkeit. Die bestreitet ihnen keiner. Also können das Parlament, Exekutive und Bundesverfassungsgericht unter sich ausmachen, was sie dann am Ende ausmachen, wie weit die neue Gesetzeslage die alte verändern soll und darf und wie weit nicht. Nun ist es ja so, dass es im Prinzip jeder gewöhnt ist, dass der Staat das Recht als Instrument nützt. In anderen Bereichen wird ja sogar nach dem Gesetzgeber gerufen. Wenn irgendein Missstand festgestellt wird, dann wird gesagt, da muss der Gesetzgeber tätig werden und muss den abstellen. Und wie geht das? Ja, natürlich mit einem neuen Gesetz. Dass das hier auf dem Feld der inneren Sicherheit ein Problem wird und ist, das liegt eben daran, dass es bei diesen Maßnahmen wirklich immer um die Veränderung elementarer rechtsstaatlicher Prinzipien geht, dass da sehr oft eben auch die Verfassung ins Spiel kommt. Also grundsätzliche Prinzipien, die das grundsätzliche Verhältnis von Staat und Bürger betreffen. Die elementare Abteilung, wo der Staat regelt, was er seinen Bürgern gewährt, erlaubt, wozu er sie ermächtigt und was er ihnen verbietet. Das ist hier immer zum Thema. Und das ist überhaupt der Grund, warum hier die Frage überhaupt aufkommt, die der Krampel aufwirft, darf denn der Staat das Recht eigentlich einfach als sein Instrument benutzen? Wie gesagt, in anderen Sphären ist es ganz selbstverständlich, dass er das dauernd tut. Schäuble weist ja auch in seinem Zitat auf diese Besonderheit hin und erklärt sie gleichzeitig für unerheblich. Er sagt, im Prinzip muss man auch in dieser Abteilung des Rechts, wo es um die höchsten Prinzipien des Umgangs des Staats mit seinen Bürgern geht, genauso verfahren wie in allen anderen Bereichen auch. Der Weg sind die rechtsförmigen Verfahren, die eingehalten werden müssen, damit das als neues Recht gilt, was rechtsstaatlich ist. Entsprechende Mehrheiten im Parlament sind nötig, wenn man die Verfassung ändern will. Ein Gesetz muss im Zweifelsfall vom Bundesverfassungsgericht überprüft werden, das dann seinen letzten Segen zu einer Regelung gibt oder eben auch nicht. Und diesen Weg schlägt die Politik ja auch ein. Und wenn man sich so anschaut, was sie in dieser Frage in den letzten Jahren alles zustande gebracht hat, kann man von einer irgendwie gearteten Beschränkung dessen, was sie vorhat, durch das Recht ja wirklich nicht viel entdecken. Das andere ist, wenn dauernd danach gefragt wird, ob der Staat das eine oder andere darf, dann ist immer unterstellt, dass er das will. Dann ist unterstellt, zweitens, dass er dann, wenn es genehmigt ist, das auch kann. Und dass die einzige Schranke, die da existiert, offenbar ein anderes Staatsorgan ist. Irgendwelche Einsprüche, Beschwerden, Kritiken der Bürger kommen in diesem ganzen Prozedere gar nicht vor. Der Staat ist ganz bei sich, wickelt Kritik und Bedenken zwischen den Staatsorganen ab und der Bürger darf sich seine Gedanken dazu machen und unzufrieden mit dem Ergebnis sein, aber das ist im Wesentlichen seine Rolle in dieser Frage. Insofern muss man schon mal ganz grundsätzlich sagen, dass der Schutz der Bürger vor staatlicher Übermacht nicht gerade das ureigenste Interesse des Staates selber ist, eher im Gegenteil. Und wenn, kaum ist ein neues Gesetz beschlossen, es dann auch schon losgeht mit dem flächendeckenden Bewachen und Kontrollieren, dann hat die Staatsgewalt offenbar auch praktisch alle Mittel bei der Hand, um ein Gesetz, was ja der Sache nach erstmal bloß ein Stück Papier ist, mit den Institutionen, über die die Politik verfüllt, auch praktisch zur gesellschaftlichen Realität zu machen. Auch nach der Seite hin blamiert sich die Vorstellung des Rechts als Schranke für die Politik, also ziemlich an der gesellschaftlichen Praxis, in der Recht gesprochen, Recht geschaffen und Recht umgesetzt wird. So viel erstmal zum Grundsätzlichen. Ich will jetzt im letzten Teil noch auf ein paar Maßnahmen eingehen, die in dieser Sphäre im Bereich der inneren Sicherheit erlassen worden sind oder erlassen werden sollen und möchte an denen nochmal erläutern, wie sich in diesen Maßnahmen eigentlich diese Feinddefinition, die ich vorhin ausgeführt habe, praktisch realisiert, wie sie da durchgesetzt wird. Ich will mal anfangen mit dem Prinzip der Prävention, das ja in dem Umgang mit dem Terrorismus so eine hervorragende Rolle spielt. Der Staat nennt das Gefahrenabwehr und das heißt ja nichts anderes als, die Staatsmacht muss in der Lage sein, will sich in die Lage versetzen, das Zuschlagen von Terroristen vorweg zu verhindern. Nicht erst abwarten, bis es passiert ist und die Täter dann dingfest machen, sondern bevor überhaupt ein solcher Akt stattfindet, zugreifen und ihn nicht stattfinden lassen. Das war ja auch der Grund, weswegen Schäuble so stolz war letztes Jahr, als das gelungen ist oder gelungen sein soll. Da hat er bewiesen, erstens, wie nötig die Gesetze sind und zweitens, wie gut die innere Sicherheit in dieser Abteilung bei uns bereits funktioniert. Dieser Standpunkt der Prävention, auf das will ich an dieser Stelle erstmal das Augenmerk richten, ist nicht der normalen Verbrechensbekämpfung. Der Standpunkt der normalen Verbrechensbekämpfung ist erstmal der, dass Leute nach begangener Straftat aufgespürt werden, verurteilt und eingesperrt werden. Es gibt zwar auch im Strafrecht den Gesichtspunkt der vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, wie das im Juristendeutsch so schön hält, und das Ideal der verbrechensfreien Gesellschaft. Das ist natürlich in der Politik auch immer zu unterwegs. Aber trotzdem muss man erstmal festhalten, das ist nicht das Prinzip, nach dem das Strafrecht normalerweise verfährt. Das kann man schon an den sehen, was im Strafgesetzbuch drinsteht. Das Strafgesetzbuch ist nämlich ein Katalog von lauter Taten, die in unserer schönen Gesellschaft tagtäglich passieren. Und nicht ein Katalog von Taten, die nicht mehr vorkommen, weil der Staat sie alle vorweg verhindert hat. Die werden in einer Statistik registriert, die nennt sich dann Kriminalstatistik. Sie werden von der Polizei verfolgt und aufgeklärt oder auch nicht und von der Justiz so oder so abgestraft. Der Rechtsstaat geht in seinen normalen Abteilungen davon aus, dass eine Minderheit seiner Bürger immer zu straffällig wird. Und dafür unterhält er ja auch seinen ganzen Apparat, der dafür da ist, um mit diesen Rechtsbrechern fertig zu werden. Das macht der demokratische Staat deshalb so, weil er die Rechtstreue seiner Bürger als Leistung ihres freien Willens will. Der Staat hierzulande, der gewährt seinen Bürgern Freiheit zur Verfolgung ihrer Interessen. Und zu dieser Freiheit gehört auch die freie Entscheidung, diese Interessen mit rechtsförmigen Mitteln zu verfolgen oder das Gesetz zu brechen, sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen, um an Geld ranzukommen oder zu klauen. Und die Vorschriften, die der Staat den Leuten in beiden Hinsichten macht, rechtsförmig ist, sich um einen Arbeitsplatz zu bemühen, verboten ist, zu klauen, sind immer Angebote und Drohungen an diesen freien Willen. Das soll der Mensch halt gefälligst selber entscheiden, was er da an Risiken eingehen will und ob er es nicht doch für zielführender hält, sich an die Gesetze zu halten bei der Verfolgung seiner Interessen. Der potenzielle Dieb soll selbst zwischen Rechtsbruch und den Folgen und der Rechtstreue entscheiden. Da gesteht der Staat tatsächlich den Bürgern ein Stück weit eine Berechnung zu und setzt darauf, dass die Berechnung in aller Regel für die Einhaltung der Gesetze ausschlägt. Das nennt man übrigens Rechtsfrieden, wenn das in einem Land so ist. Und es gibt ja auch Staaten, kennt ihr ja sicher alle, wo das nicht so ganz der Fall ist. Das ist die Art und Weise, wie der Staat die Leute zur freiwilligen Unterordnung unter die Gesetze des Eigentums zwingt und weswegen er eben auch ständig damit rechnet, dass es immer eine Minderheit gibt, die das nicht schafft oder das nicht will. Und das ist auch der Grund dafür, warum im normalen Strafrecht der Staat weder jeden Rechtsbrecher erwischen will und auch nicht Verbrechen flächendeckend verhindern will. Er will, dass im Großen und Ganzen seine Bürger das Recht achten und Rechtsbruch die staatsrechtlich zu verfolgende Ausnahme bleibt. Und wenn das so ist, dann ist aus seiner Sicht im Prinzip auch immer alles in Ordnung. Die Gesellschaft geht ihren Gang, alle halten sich im Großen und Ganzen an das, was ihnen geboten ist und stellen keine größere Störung der Ordnung dar, die die Voraussetzung für das Gelingen aller staatlichen und ökonomischen Zwecke in diesem Lande ist. Dieses Interesse an berechnender, moralisch untermauerter Unterordnung unter freiwilliger Unterordnung unter die Gesetzeslage. Dieses Interesse hat der Staat gegenüber Leuten, die er als seine Feinde definiert, von vornherein nicht. Deren Willen bestimmt er von vornherein als gegnerischen und deren Berechnungen sind rechtlich gesehen allesamt Ausdruck eines von vorn bis hinten bösen, unrechtsmäßigen, unrechtmäßigen, rechtsfeindlichen Willens. Zu deren Willen stellt der Staat sich von vornherein rein negativ. Der muss am besten von vornherein in seiner Betätigung gehindert werden und unschädlich gemacht werden. Was kann man diesem Sachverhalt entnehmen? Naja, ich meine Folgendes. Dieses schöne Grundrecht auf freie Entfaltung, was ich eben versucht habe, seinem Inhalt nach zu bestimmen, jeder darf im Rahmen der gegebenen Rechtsordnung seine Interessen frei verfolgen. Dieses Grundrecht auf freie Entfaltung ist keineswegs so etwas wie ein irgendwie vorstaatliches, elementares Recht, was man sowieso hat. Und der Staat tritt dann irgendwie nachträglich hinzu und schützt es. In dieser Unterscheidung, wem gestehe ich das zu, dass er berechnend vorgehen darf, wem gestehe ich das von vornherein nicht zu, stellt der Staat klar, dass er das Recht gewährt. Und er stellt zweitens klar, an welche grundsätzliche Bedingung er die Gewährung dieses Rechts knüpft. Und diese grundsätzliche Bedingung heißt, der Inhaber dieses Rechts hat die Staatsgewalt als absoluten und rechtmäßigen Herrn darüber anzuerkennen, wie man diesen Willen überhaupt betätigen darf. Das ist die Voraussetzung dafür, das Recht auf Entfaltung der freien Persönlichkeit umgekehrt betätigen darf. Und wer das nicht tut, hat vom Staatsschutzstandpunkt aus dieses Recht verwirkt. Es ist schon richtig, wenn Leute angesichts der Maßnahmen, die der Staat in dieser Abteilung heutzutage verbringt, einen Eingriff in die bisher gültigen Grundrechte entdeckt. Ja, das tut er. Er verändert die Art und Weise, wie die ausgeübt werden können. Man sollte nur aus diesem Eingriff einen korrekten Schluss darauf ziehen, wie die Sache mit den Grundrechten von Anfang an gemeint war. Und nicht denken, bis gestern waren sie ja noch ein heiliges Recht, an das der Staat sich halten musste. Und ab heute oder ab gestern sind sie das nicht mehr, weil er sie in seinem Kernbestand untergräbt. Nein, worauf der Staat zurückkommt beim Staatsfeind, ist der Ausgangspunkt, von dem her er diese Rechte überhaupt gewährt. Die prinzipielle Verpflichtung des Staatsbürgers darauf, seinen Staat, in dem er lebt, als die absolute Lebensbedingung anzuerkennen und deswegen alle rechtlichen Vorschriften, die der erlässt, als Lebensbedingung für die Verfolgung der eigenen Interessen zu akzeptieren. Im Zuge dieser Präventionszielsetzung, das ist mein zweiter Punkt unter der Abteilung, ist ja der Staat auch dazu übergegangen, die Privatsphäre ein bisschen neu zu definieren. Und die Logik, aus der heraus er das macht, ist ja auch nicht schwer zu ermitteln. Wenn Terroristen sich ununterscheidbar machen von normalen Bürgern, wenn sie ihre Verbrechen im Geheimen planen, wenn sie sich dafür üblerweise auch noch aller Instrumente, einschließlich des Internets, bedienen, die alle anderen normalen Bürger auch benutzen, dann kann man eben nur rausfinden, wer ein Terrorist ist, wenn man auch alle Bürger unter Bewachung stellt. Das ist die logische Konsequenz aus diesem Standpunkt, dass man die vorweg erwischen will. So gesehen sieht der Überwachungsstaat diese Frage rein sicherheitstechnisch, nämlich so, dass er sich fragt, welche neuen Paragraphen es hier braucht und wie sie zu der bisherigen Rechts- und Verfassungslage passen. Der Schäuble sieht die Sache übrigens ganz schlicht, der leugnet schlicht, dass es ein Eingriff in die Privatsphäre ist und dabei beruft er sich einfach darauf, auf das alte Argument, das man ja schon immer kennt, wer nichts vorzuwerfen hat, hat von diesen Maßnahmen auch nichts zu befürchten. Leider Gottes ist es ja so, dass die Frage, ob man sich was vorzuwerfen hat oder nicht, nicht von demjenigen entschieden wird, der was tut, sondern von der Staatsgewalt. Insofern ist diese Einlassung von Schäuble natürlich gelogen. Aber die hat auch eine Wahrheit. Und die will ich nochmal erläutern an dem, wozu eigentlich die Privatsphäre in diesem schönen Lande gut ist. Wenn man sich unter der Privatsphäre eine Abteilung vorstellt, in der man tun und lassen kann, was man will, liegt man ja sowieso völlig daneben. Das weiß ja auch jeder. Aber zumindest das soll man ja denken. Es gibt einen Bereich, den der Staat ausdrücklich verfassungsmäßig von seiner Kontrolle ausnimmt. Brief- und Fernmeldegeheimnis, Recht auf die eigenen Daten und dieser Vorschriften mehr. Und das will der Staat übrigens auch so und das will er auch weiter so haben, weil dass Bürger ihre Freiheit für ihr privates Fortkommen nutzen sollen und können, das unterstellt ja, dass sie eben auch eine Sphäre haben, in dem sie ihre Zielsetzungen verfolgen, denen dieses private Fortkommen dient. Und das ist eben in dieser Gesellschaft der Bereich, wo sie ganz bei sich sind und der, wo sie eigentlich das tun, worum es ihnen im Leben geht. Was sie dann ja offenbar vier Fünftel des Tages übrigens nicht tun, aber das ganz nur ganz nimmbar. Die Staatsgewalt kündigt diesen Standpunkt der Privatsphäre gar nicht, wenn sie sagt, den Terroristen eine Privatsphäre zuzugestehen, ist ein einziges staatliches Versäumnis. Sie kündigen den Standpunkt nur insofern, und der geht eben vom Standpunkt des Staates mit flächendeckender Überwachung total gut zusammen, dass natürlich diese Privatsphäre für Missbrauch gegen den Staat, für verbrecherische Taten und für Terrorismus nicht gemacht ist, genauso wenig wie die Unschuldsvermutung, und insofern der normale Bürger sein Leben fröhlich weiterleben kann unter staatlicher Bewachung und nur die wirklich ernsthaft kontrolliert werden, die es auch verdienen. Der Staat legt richtig Wert darauf, dass diese Sorte Kontrolle ein rechtlicher und politischer Sonderfall ist und dass er auch ein solcher Sonderfall bleiben soll. Und das tut er auch deswegen, weil er ja gar nicht aus dem Verkehr ziehen will, dass er der Gesamtheit seiner Bürger natürlich ganz prinzipiell erstmal traut und nicht misstraut. Es ist ja sogar umgekehrt. Dieser ganze Standpunkt der inneren Sicherheit beruht auf der bürgerlichen Angepasstheit des allergrößten Teils der Menschheit. Dass der Rest der Menschheit alles macht, was von ihm verlangt ist. Dass der Rest der Menschheit sich eben gar nicht in irgendwelchen Sorten von staatskritischen oder gar feindlichen Gedanken oder Taten rumtreibt, ist überhaupt die praktische Voraussetzung dafür, dass die paar falschen 50er dann erwischt werden können. Und auf diese Voraussetzung baut der Staat übrigens auch, wenn er seine Überwachungsmaßnahmen einrichtet. Im Prinzip ist ja sogar die Kooperation des Bürgers bei der Terrorismusbekämpfung erwünscht. Er soll auf verdächtige Sachen achten. Auch das Denunziantentum kommt dabei durchaus zu seinem Recht. Also die Unterscheidung hebt der Staat überhaupt nicht auf, wenn er sich gleichzeitig dazu entscheidet, eine flächendeckende Kontrolle von Daten und sonstigen Eigenschaften seiner Bürger einzuführen. Das Ganze läuft hinaus auf die Neudefinition einer besonderen Art von Straftätern, die es eigentlich so im bisherigen Strafrecht in dieser Zugespitztheit in der Tat nicht gibt. Straftäter, die Und das unterscheidet sie sogar noch von politischen Straftätern, die es bisher nach dem Recht auch schon gibt. Straftäter, die von vornherein als welche behandelt werden müssen, die sich außerhalb des Rechts stellen, außerhalb der rechtlichen Gemeinschaft, in denen Staat und Bürger organisiert sind. Und für die deswegen auch Umgangsweisen, Rücksichtnahmen nicht mehr gelten, die der Staat für seine Bürger auch dann in der Regel noch gelten lässt, wenn er sie für verbrechensverdächtig hält, wenn er sie unter dem Gesichtspunkt festhält, rauszukriegen, was sie denn getan haben, um sie einsperren zu können. Deswegen ist sehr zu Recht im Zuge dieser ganzen Diskussion die Frage aufgekommen, wie steht es denn eigentlich mit dem Folterverbot? Wie steht es denn eigentlich damit, dass der Staat sich in sein Recht reingeschrieben hat, bestimmte grausame Umgangsweisen mit Verdächtigen gehören sich bei uns nicht. Die schließen wir ganz prinzipiell bei der Strafverfolgung aus. Soll, kann, muss das denn auch für Terroristen gelten? Sie haben vielleicht mitgekriegt, dass irgendwann im letzten Jahr oder im vorletzten, weiß ich nicht mehr genau, irgendein Vertreter unseres Verfassungsschutzes zu Protokoll gegeben hat, er fände überhaupt nichts dabei, Ergebnisse fremder Geheimdienste, die unter Folter erzwungen worden sind, zu benutzen. Schließlich wäre eine Information, und da könnte man sich doch nicht darum kümmern, wo sie herkommt. Folterverbot und Unschuldsvermutung. Das sind zwei Arten und Weisen, wie der Staat selbst noch dann, wenn er Leute dingfest gemacht hat, wenn er Leute verdächtigt, eine Straftat begangen zu haben, wie er die noch als welche behandelt, die prinzipiell in ihrem Willen durch die Staatsgewalt anerkannt sind. Bei der Unschuldsvermutung geht der Staat so vor, dass er sagt, ich will ja auch wirklich nur diejenigen, nur denjenigen meiner Bürger mit meiner strafenden Gewalt kommen, die sich wirklich außerhalb der Rechtsordnung gestellt haben. Es geht ihm um die freiwillige Unterordnung der Bürger unter sein Recht, also geht es ihm auch darum, dass sie seiner Rechtsordnung zustimmen. Und deswegen verpflichtet er sich darauf, sorgsam zwischen Rechtsbrechern und braven Bürgern zu unterscheiden. Und deswegen verbietet er sich bestimmte Umgangsweisen oder sich oder seinen Polizeiorganen bestimmte Umgangsweisen mit Verdächtigen, weil er sagt, da kommt ja die Rechtsordnung in Unordnung, wenn ich dort diese Unterscheidung gar nicht mehr gelten lasse, sondern mit Gewalt Geständnisse erzwinge, die sich dann vielleicht hinterher als verkehrt herausstellen. Die Leute sollen sich positiv zur Rechtsordnung stellen und deswegen verpflichtet der Staat sich darauf, auch dann, wenn er sie als verdächtigt, Rechtsbrecher zu sein, anzuerkennen als welche, die einen freien Willen haben, deren freier Wille geachtet wird, die das Recht haben, sich deswegen einen Verteidiger zu holen, die das Recht haben, sogar im Prozess zu lügen, die also sich und ihr eigenes Interesse gegen den Staat selbst noch dort nach seinen Regeln verteidigen dürfen, wo er selbst das Ziel verfolgt, sie dingfest zu machen und einzusperren. Diese ganze Abteilung, wie gehe ich mit Leuten um, die verdächtigt sind, um sicherzustellen, dass wirklich nur die eingesperrt werden, die es verdienen und die guten Bürger schadlos davonkommen, dass wirklich nur die eingesperrt werden, die sich gegen meine Rechtsordnung vergangen haben und nicht Hinz und Kunz. Dieses Prinzip hebt der Staat in der Tat gegenüber den Terroristen ein Stück weit auf. Die ganze Debatte, die zurzeit läuft, über die Frage, was sind das überhaupt für welche? Sind das überhaupt welche, die überhaupt Rechte gegenüber dem Staat haben können, oder muss man die nicht rein von vorn bis hinten als Objekt der Staatsgewalt verfolgen? Diese Debatte beruht wie ich zu zeigen versucht habe, auf der ausgänglichen Feinddefinition aus dem Urteil über die Leute, die sind ja gar nicht, die sind ja prinzipiell welche, die sich außerhalb meiner Rechtsordnung gestellt haben und die deswegen es auch gar nicht verdient haben, in irgendeiner Weise als Rechtssubjekte anerkannt zu werden. Ich will zum Schluss noch einen letzten Punkt abhandeln, wo in gewisser Weise dieser Standpunkt, das sind Feinde und deren Vernichtung rechtfertigt jedes staatliche Vorgehen, ein bisschen auf die Spitze getrieben worden ist. Und das ist dieses neue Luftsicherheitsgesetz. Das will ich als letztes Beispiel für diesen neuen Standpunkt kurz erörtern. Ich nehme an, es ist bekannt. Es ist ein Gesetz beschlossen worden vom Parlament. Das hat dann das Bundesverfassungsgericht hinterher kassiert. Zu der Begründung dafür sage ich auch noch ein paar Worte. Es ist vom Parlament ein Gesetz erlassen worden, dass es der Bundeswehr bzw. dem Bundesverteidigungsminister erlauben soll, wenn über dem Luftraum Deutschlands ein Flugzeug von Terroristen gekapert worden ist, dieses Flugzeug mit der Bundeswehr abzuschießen. Der Staat stellt sich da auf den Standpunkt, wir lassen uns unsere Handlungsfreiheit in Sachen Gewaltausübung in unserem Territorium nicht von Terroristen nehmen. Wir entscheiden über Leben und Tod und nicht die. Und wenn die sich herausnehmen, über Leben und Tod zu entscheiden, dann verhindern wir das, indem wir diese Entscheidung in die eigene Hand nehmen. Das ist die Kriegslogik, die hier zur Anwendung kommt. Als Feinde sind die Terroristen welche, die den Bestand der Bundesrepublik mit dieser Tat angreifen. Als solche werden sie vernichtet und die anderen Menschen, die dann in dem Flugzeug mit drin sitzen, die sind dann halt mit dran und haben sich übrigens dem auch zu fügen, weil sie bei dieser Tat quasi als Instrumente staatlicher Antiterrorpolitik fungieren. Das hat übrigens die Bundesregierung ungefähr so in die Begründung des Gesetzes reingeschrieben. Das Bundesverfassungsgericht hat dieses Gesetz kassiert und ich möchte zu den Argumenten, mit denen sie das für verfassungswidrig in der jetzigen Fassung erklärt hat, noch ein paar Worte sagen, damit man mal merkt, über was sich da die Staatsorgane an der Stelle eigentlich überhaupt streiten. Die Bundesregierung hat in der Begründung ihres Gesetzes so getan oder hat das ausdrücklich damit begründet, dass sie gesagt, in der jetzigen Kriegslage gehen wir davon aus, dass jeder, der in der Bundesrepublik Deutschland lebt, weiß, dass er in einem Staat lebt, wo es Terroristen gibt, die ein Flugzeug kapern können. Deswegen gehen wir davon aus, dass jeder, der ein solches Flugzeug betritt, stillschweigend seine Genehmigung dazu gibt, dass der Staat das Flugzeug abschießt, weil er ja auch dafür ist, dass der Bestand der Bundesrepublik Deutschland geschützt wird. Diese Begründung fand das Bundesverfassungsgericht nicht überzeugend. Und das begründen sie so. Die Annahme, dass derjenige, der als Besatzungsmitglied oder Passagier ein Luftfahrzeug besteigt, falls dieses in einen Luftzwischenfall verwickelt wird, ist eine lebensfremde Fiktion. Auch die Einschätzung, dass die Betroffenen ohnehin dem Tod geweiht seien, vermag der Tötung unschuldiger Menschen in der geschilderten Situation nicht den Charakter eines Verstoßes gegen den Würdeanspruch dieser Menschen zu nehmen. Menschliches Leben und menschliche Würde genießen ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz. Es verstößt gegen die Würde der dort in dem Flugzeug befindlichen Menschen, wenn der Staat sie abschießt, weil der Staat sie damit als Waffe gegen den Terrorismus benutzt, ohne sie vorher befragt zu haben. Wären sie Soldaten, die sich ja durch ihren soldatischen Dienst verpflichtet haben, ihren Leib und Leben in den Dienst des Staates gestellt zu haben, gäbe es das Problem nicht. Insofern sie Zivilisten sind, fallen sie nicht unter diese Definition von Menschenwürde, sondern unter die zivile Definition von Menschenwürde. Und deswegen ist es ein Verstoß gegen ihre Würde, wenn der Staat sie umbringt und nicht die Terroristen. Das ist der Grund, weswegen das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz verworfen hat, weil, so sagen sie, hier ein Kriegsstandpunkt gegenüber den Passagieren eingenommen wird. Und diesen Kriegsstandpunkt findet das Bundesverfassungsgericht bezogen auf diesen Akt unangemessen. Unangemessen, sie sagen, das ist ja gar kein wirklicher Kriegsakt und deswegen darf der Staat die Leute, die in dem Flugzeug sitzen, auch nicht als Kriegsteilnehmer behandeln. Wäre es anders, wäre die Sachlage anders, aber das hat es ja nicht zu entscheiden. Übrigens aus dem haargenau dem gleichen Grund ist das Abschießen der Terroristen natürlich legitim. Das sagt das Bundesverfassungsgericht so. Also das Luftsicherheitsgesetz ist mit Artikel 2 Absatz 2, das ist die Menschenwürde, insoweit vereinbar, als sich die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt gegen ein unbenanntes Luftfahrzeug oder ausschließlich gegen Personen richtet, die das Luftfahrzeug als Tatwaffe gegen das Leben von Menschen auf der Erde einsetzen wollen. Es entspricht der Subjektstellung des Angreifers, wenn ihm die Folgen seines selbstbestimmten Verhaltens persönlich zugerechnet werden und er für das von ihm in Gang gesetzte Geschehen in Verantwortung genommen wird. Also die Logik geht so, die Terroristen wissen ja, was sie tun. Sie sind ja die Subjekte, die da gekapert haben. Sie haben sich ja mit diesem Tat aktiv zum Feind, als Feind des deutschen Staates erklärt. Also widerspricht es auch deren Menschenwürde nicht, wenn sie abgeschossen werden, weil deren Menschenwürde ist darin gerade geachtet, dass sie gemäß ihrer Tat behandelt werden. So kann man aus den höchsten Rechtsprinzipien ableiten, warum der Staat wem wann Menschenwürde zugesteht und wann er das nicht mehr muss. Und dies ganz im Einklang mit den Gesichtspunkten, die der Staat in der inneren Sicherheit für den Umbau seines Rechtsstaats wahrnimmt. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja übrigens in dem Urteil auch noch gesagt, wenn die Regierung sich tatsächlich in einem solchen Fall zu einem solchen Abschuss durchringt, dann kann sie das durchaus unter Berufung auf einen außergesetzlichen Notstand tun. Bloß in ein Gesetz darf sie dass sie sich das nicht reinschreiben. Weil Gesetze sind für die Regelung des zivilen Umgangs des Staates mit seinen Bürgern zuständig. Und dieses Gesetz fiele eigentlich unter eine Notstandsregelung, die wäre aber in dem Fall gar nicht vorgesehen gewesen. Und damit legt eigentlich das Bundesverfassungsgericht, oder ich muss es vielleicht so sagen, fasst das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz eigentlich exakt so, wie es von der Bundesregierung gemeint ist. Diese ganzen Vorschriften, die ich jetzt versucht habe zu erläutern, in ihrer inneren Logik und in ihrem Verhältnis zu der bisherigen Art, wie der Staat die Grundrechte eingerichtet hat und sich und sie betreut. Diese ganzen Vorschriften laufen durchaus einerseits auf eine Generalrevision der Prinzipien hinaus, nachdem der Staat sein Verhältnis zu den Bürgern definiert hat. Das liegt erstmal schlicht daran, dass die Staatsmacht mit diesem Programm die kriegsmäßige Behandlung von Staatsfeinden in sein geltendes Recht einbaut. Und dieses geltende Recht ist erstmal für diese Sorte Behandlung von Feinden gar nicht gemacht. Und deswegen sind lauter neue Gesetze fällig, mit denen der Staat sich erlaubt, die zivile Behandlung seiner Bürger als Rechtssubjekte und Rechtsbrecher um den kriegsmäßigen Umgang mit einer bestimmten Sorte von Verbrechern zu ergänzen. Und das geht vom Rechtsstandpunkt, weil das Recht nun mal so gefasst ist, immer nur als Generalklausel in einer Art und Weise, wo der Staat sich das eben ganz prinzipiell erlaubt und dann frei entscheidet, auf wen er dieses Recht anwenden will. Die andere Seite von dieser Generalrevision ist nämlich, dass die Politiker, die dieses Programm verfolgen, schwer Wert darauf legen, dass der normale Bürger sich in seiner Unterwerfung unter das geltende Recht dadurch überhaupt nicht stören und behindern lässt, dass Staatsfeinde gleichzeitig und mitten im schönsten Frieden nun einmal mit solchen Mitteln verfolgt werden und unschädlich gemacht werden. Das zivile Leben soll weitergehen, wie immer. Die Leute sollen auf Grundlage und unter Nutzung der gewährten Rechte ihren Werkeltagsalltag nachgehen, ihr Geld verdienen und ausgeben und sich allen gesetzlichen Vorschriften unterwerfen, die sonst so für sie vorgesehen sind. Und gleichzeitig und parallel und mittendrin etabliert der Staat ein Stück Kriegsrecht, ein Stück Dauernotstand, das er so organisieren und gestalten will, dass er damit immer die wirklichen Feinde aus den normalen Bürgern rausfischt. Und das sollen, das ist die Agitation von Schäuble, die Bürger auch zur Kenntnis nehmen, dass das jetzt der Zustand ist, der in unserem Land herrscht. Sie sollen das quasi in ihr Werkeltagsbewusstsein einbauen, dass bei uns eben einerseits schönster Frieden, andererseits aber auch immer ein Stückchen Krieg ist und eben nicht denken, wie Schäuble am Anfang gesagt hat, sie würden in einer Insel der Seligen leben, sondern sich einleuchten lassen, dass sie unter den Bedingungen eines Antiterrorkriegs auch immer ein bisschen die Soldaten gefordert sind. Das ist das Programm und das ist die Art und Weise, wie der Staat es umsetzt, wie er sich die Souveränität verschafft, immer so, wie es ihm gerade in den Kram passt, zivil oder kriegsrechtlich, die Feinde zu eliminieren, die er aufgrund seiner Bedrohungsanalyse ausgemacht hat. Jetzt bin ich fertig. Noch einen Satz zum Schluss, den hatte ich noch vergessen. Der Spiegel hat Schäuble gefragt, ob er mit seinen Vorschlägen nicht eine rote Linie überschritten und unsere Gesellschaft unwiderruflich verändert habe. Und daraufhin hat Schäuble gesagt, die rote Linie ist ganz einfach, sie ist immer durch die Verfassung definiert, die man allerdings verändern kann. So viel zum Verhältnis von Verfassung, Grundrechten und Antiterrorkrieg. Der Staat setzt da einfach auf den ziemlich robusten Standpunkt, den ich vorhin zitiert habe, dass ich ja unmöglich gemein sein kann, weil ich nie auf die Idee kommen würde, gegen dieses Gemeinwesen irgendwas zu haben. Praktisch hast du natürlich vollkommen recht. Das hat man ja in diesen Demonstrationen in Heiligendamm gesehen, beziehungsweise auch in diesem Vorgehen der Bundesanwaltschaft gegen diese militante Gruppe oder wie die da heißt. Praktisch ist es natürlich so, weil dieser Standpunkt, ich könnte das nie treffen, natürlich immer unterstellt, dass die Definition als Staatsfeind etwas wäre, was von demjenigen ausgeht, der quasi sich dazu entscheidet, und nicht umgekehrt eine Entscheidung der Staatsgewalt zu sagen, ich nehme jetzt diese Tat als Feindschaftserklärung an mich. Also das kann man eigentlich an diesem Fall, der jetzt gerade war, mit dieser Gruppe, die da irgendwelche Autos angezündet hat oder was weiß ich. Da hat die Bundesanwaltschaft gesagt, das sei eine terroristische Vereinigung und hat die verhaftet und eingesperrt. Und dann hat das Bundesgerichtshof entschieden, dass sie bloß, auch ganz nett, dass sie bloß eine kriminelle Vereinigung sind, weil das, was sie gemacht haben, nicht ausreichen würde, um den Bestand der Bundesrepublik Deutschland wirklich zu gefährden, und das müsste schon gegeben sein, damit man zu einem Verein terroristische Vereinigung sagen kann. Aber allein schon an diesem Hin und Her zwischen den beiden Instanzen merkt man ja, dass die Frage, wer fällt jetzt unter welche Sorte von staatlich definierter Staatsfeindschaft, überhaupt nicht eine Frage der Täter ist, sondern eine Frage der Beurteilung der Tat vom Standpunkt der inneren Sicherheit. Ja?
Ja, also ich denke, dass viele, was Sie sagen, überhaupt nicht einfach. Was ich nachvollziehen kann, ist, dass Juristen nicht tun können, was sie wollen, in einem Staat, der von einer Regierung geleitet wird, die, sagen wir mal, totalitäre Absichten hat, aber unter den Voraussetzungen, dass man einen freien, einen offenen, einen im Sinne von offenen Gesellschaft will, ist das überhaupt nicht vereinbar. Auch den Juristen müssen Grenzen gesetzt werden. Und die Grenzen, die diesen Fall nicht, so wie ich sie verstanden habe, ist für sie der Staat die Regierung und nicht die Bevölkerung, sondern wenn es dann über die Grenzen zu einem totalitären Staat geht, dann hat die Bevölkerung die Pflicht, das ist ja auch im Grundgesetz her, solange das Grundgesetz nicht gibt, die Verpflichtung, sich dagegen zu wehren. Außerdem schreibt das Völkerrecht das vor, es gibt die allgemeinen Menschenrechte, und sie tun so, als würde der Staat, also diese Regierung, mit all ihren Gewaltorganen immer sehr rechtsstaatlich und behutsam vorgehen. Es gibt sehr viele Gegenteile, wo der Staat in Beschuldigungsgründen sucht, die absolut nicht gerechtfertigt sind. Dann geht es weiterhin nicht darauf ein, wie sehr schon unter der Hand und weiterhin nicht bekannt Geheimdienste, Verfassungsbruch, Polizei untereinander zusammenarbeiten und damit auch mal die Möglichkeiten der tatsächlichen Rechtsausübung, also der Polizei, auch auf die Geheimdienste übertragen werden, weil die Geheimdienste dann sozusagen auch, wir haben die und die im Verdacht, also tut mal was dagegen. Dann zum anderen. Es gibt meines Erachtens keine Objektivität in irgendwelcher Erkenntnis, ob nun jemand Terrorist ist oder nicht. Denn der Terrorismus kann auch herbeigeredet werden. Und das, was unter Terrorismus heutzutage verstanden wird, also nochmal Al-Qaida, das ist meines Erachtens überhaupt keine Organisation, die diese Bundesrepublik Deutschland in ihren Grundfesten, in ihren Grundrechten gefährden kann. Sondern wer diese Grundrechte gefährdet, das ist die Regierung. Und dann kommt ja noch dazu, dass es nicht objektiv ist, was eine Regierung will, sondern dass sie vom Verständnis hat und vom Willen. Es gibt ja auch Politiker, die einen totalitären Staat wollen. Es nur nicht sagen und unter dem Denkmantel der terroristischen Bekämpfung und Krieg von Terrorismus in Kauf nehmen von Kollateralschäden, genau dieses Ziel verfolgen. Und hier finde ich einen Bürger auch die Pflicht, sich dagegen zu wehren. Es gibt noch vieles anderes.
Es hängt Ihnen ein bisschen davon ab, was man jetzt an den Maßnahmen, die Sie zitieren und die mir bekannt sind, die ich ja auch kritisieren wollte, was man jetzt eigentlich an denen kritisieren will. Fange ich jetzt da an. Also, ich halte eben nicht sehr viel von einer Kritik an den staatlichen Maßnahmen, die sagt, die wären verfassungswidrig. Und das habe ich versucht zu erklären, warum ich von dieser Kritik nichts halte. Man kann oder man sollte staatliche Maßnahmen dafür kritisieren, was die Leuten antun. Dafür kritisieren, für die Schäden, die sie anrichten, dass die staatlichen Taten nicht objektiv in dem Sinne sind. Das habe ich ja nun auch wirklich gar nicht behauptet. Ich habe ja von dem staatlichen Interesse geredet und habe gesagt, aus welchem Interesse und aus welcher Feinddefinition heraus die Maßnahmen ergriffen werden, die jetzt ergriffen werden. Wenn man aber feststellt, dass diese Verfassung ein Institut ist, das durch die Politik und die verschiedenen Instanzen so interpretiert wird, dass die jeweiligen Maßnahmen in der Form des Rechts sich selber die Legitimation verschaffen dafür, dass das, was gemacht werden will, gemacht werden soll. Dann wäre meine Aufforderung an die Bürger nicht so sehr die, dass sie sich jetzt für die Verfassung stark machen sollen, sondern dass sie sich mal überlegen sollen, in was für einem Staat sie leben, wo dieses ganze Recht überhaupt gar nichts anderem taugt, als eben genau die Umsetzung der politischen Ziele, die mit ihm gemacht werden. Verstehen Sie, das kommt mir immer so ein bisschen hilflos vor, sich in der Situation auf die Verfassung zu berufen, wo einem gerade praktisch vorgeführt wird, dass das ganze Ding immer so viel wert ist, wie die jeweiligen politischen Instanzen daraus ihr jeweiliges Recht konstruieren. Wen rufen Sie denn als Instanz an, der jetzt die Verfassung schützen soll, wenn die Institution, die Verfassung schützt, nämlich das Bundesverfassungsgericht, genau sagt, ja, wir sehen uns dafür zuständig, die politische Linie der und übrigens nur Regierung ist auch gut, ne, das ist immerhin die rot-grüne Koalition, die jetzt diese praktische Linie mit der Politik durchsetzt. Wen rufen Sie da als Instanz an? Außer einem guten Glauben an die Wirkung, an die Wirkung einer Institution, die überhaupt keine Macht hinter sich hat.
Es gibt im Grunde keine Institution, die man anrufen kann.
Eben.
Ja, also, die Politik selbst muss ja dann wieder mit die von den Politikern festgesetzte Verfassung halten oder aufgefordert zu haben, muss sie die. Aber der Bürger kann das, das ist ja eine. Schon eine Frage des Spielraums zu spielen, was uns mit einer Frage in die Gesellschaft zu schicken und eben was eine funktionierende Gesellschaft ist. Und es kommt noch ein Punkt dazu, es kann sich keiner nur aufgrund einer Rechtsordnung in einem Rechtsfrieden befinden. Der Rechtsfrieden setzt voraus, dass eine große Teil der Bevölkerung in der Rechtsordnung einverstanden
ist. Ist ja offenbar so, oder?
Und eine ruhige Bevölkerung als ich, eine Angst auch für den Terrorismus einer Bevölkerung einpflanzen, die die Bevölkerung über Angst unter Kontrolle halten. Und meine ganz klare Meinung ist, die Parteien, die seit einigen Jahren die Macht im Staat haben, sind nicht mehr bereit, den Bürgern eine freiwillige Gesellschaft zuzumutieren. Sie sind ganz klar auf dem Weg einer totalitären, überwachten Gesellschaft. Und ich darf nochmal darauf zurückkommen, wir haben es ja nicht wir, sondern das sicherlich bei dem Dritten Reich durch die Zusammenarbeit der Geheimdienste der Polizei ist eben diese unsichtliche und unverhinderbare Einrichtung geschaffen worden. Es wird auch in der Bundesrepublik nicht verhinderbar sein, dass die Zusammenarbeit der Geheimdienste mit der Polizei und des Verfassungskorps
findet doch längst statt. Es findet doch längst statt, diese Zusammenarbeit.
Das ist ja das Problem. Das ist eben auch. Ja.
Verstehen Sie, ich hab gerade versucht zu erläutern, wo das Interesse des Staates dran liegt, das genau so zu machen. Jetzt erzählen Sie mir, dass Sie zusammenarbeiten. Ja, natürlich arbeiten Sie zusammen. Ich habe ja gerade erklärt, warum.
Warum haben Sie über viele Jahre Menschen, die ihren Einsatz gegen staatliche Gewalt gewählt, wenn diese staatliche Gewalt gegen Menschen unter Druck gesetzt hat, unter Zwang und nicht mehr unter Freiheit und Gesellschaftsordnung? Das ist die Frage, die Sie nicht gewählt haben.
Ich finde das ein bisschen, also ich finde zwei Sachen an dem, was Sie sagen, ein bisschen heikel. Erstens sehe ich keine Gefahr, sondern ich finde, das findet alles längst statt. Zweitens finde ich den in dem Zusammenhang den Vergleich mit dem Faschismus eigentlich immer ein bisschen kontraproduktiv. Man braucht doch nicht den Vergleich mit einem Staat, der jetzt 60 Jahre nicht mehr existiert, um quasi an die Wand zu malen, dass es alles noch schlimmer kommen könnte, wenn man gerade in einem Staat lebt, der von sich selber sagt, er will als Militärmacht und ökonomische Macht überall auf der Welt seine Interessen auch mit Gewalt verteidigen. Gegen diese Interessen gibt es Organisationen, darin sieht er seine Interessensverteidigung gefährdet und die will er mit allen Mitteln ausrotten. Da brauche ich doch keinen Faschismusvergleich, um zu sagen, von diesem Gemeinwesen halte ich nichts. Ich sehe mein eigenes Leben und meine eigene Tätigkeit in diesem Gemeinwesen, erkenne ich als, ich werde für dieses Programm als ökonomisches und politisches Material benutzt. Die ganze Bevölkerung dient dem Staat sowohl ökonomisch als auch politisch, als auch militärisch, als Ressource für diesen Krieg. Und dann wird die Bevölkerung aufgefordert, dieses Programm zu unterstützen. So, das ist erstmal die Lage. Und da brauche ich keinen Faschismusvergleich, um zu sagen, das sind Verhältnisse, die verdienen eine grundsätzliche Kritik, und zwar nicht unter Berufung von ihren eigenen Ehrentiteln, sondern vom Standpunkt derjenigen aus, die für dieses Programm, das für sie schädlich ist, verheizt werden. Die in Unterlebensverhältnisse gesetzt werden, wie sie dann unter Hartz IV oder sonst wie gefasst werden, die in allen Abteilungen vom Staat als Material dieses Staatsprogramms benutzt. Dann brauche ich doch keinen Faschismusvergleich dafür, um das kritikabel zu finden und zu sagen, da kommt noch etwas auf uns zu. Mag ja sein, dass auch noch was auf uns zukommt, aber das, was schon da ist, reicht doch vollkommen. Irgendwie kriegt in dem Faschismusvergleich, ich kann mir nicht helfen, kriegt die Bundesrepublik immer so ein kleines Plus. Die war doch mal anders geplant. Ja, es hat Leute gegeben, das stimmt, die haben sie nach 45 anders geplant. Die sind dann ziemlich alle eingesperrt worden oder in die DDR gegangen oder sonst wohin. Aber dass die BRD von denjenigen, die sie gegründet haben, übrigens anders geplant worden wäre, als das, wie sie jetzt aussieht. Deshalb habe ich meine großen Zweifel, wenn ich mir Helmut Schmidt und Konrad Adenauer ansehe. Das war doch das Programm von Anfang an. Wir müssen wieder was werden in der westlichen Weltordnung. Jetzt sind wir was und was haben wir jetzt davon? Wann denn? Zur Zeit des KPD-Verbots? Wann hatten wir die denn? Zur Zeit der Notstandsgesetze?
Aber wenn Sie sagen, ein Rechtsstaat, ist doch nicht jetzt aufgrund nur allein dieses Ausdrucks schon etwas positiv. Und Sie sagen dann zu Sie, alles in Ordnung, solange ein Staat alles rechtlich
geregelt. Ich wollte genau das Gegenteil sagen. Ich wollte wirklich haargenau das Gegenteil sagen. Ich wollte sagen, schaut her, was dieses wunderschöne Institut, was man damit alles machen kann. Ich wollte überhaupt nicht sagen, alles in Ordnung. Also das ist wirklich ein sehr interessantes Missverständnis, weil offenbar hören Sie, wenn Sie das Wort Recht hören, immer so ein kleines geistiges Plus davor. Ich wollte eigentlich beweisen, dass dieses Plus nicht taugt. Eben. Aber dann sollte man, wenn die Juristen zu allem in der Lage sind, dann sollte man auch mal auf die Materie der Juristen stehen. Dann geht mit Recht offenbar auch alles. Recht ist eine Methode der Herrschaft. Es ist eine Methode, staatliche Interessen so zu formulieren, dass sie als Vorschriften gegenüber der Gesellschaft praktisch wirksam sind. Das ist Recht.
Ist der Staat selbst Zweck oder wer profitiert dann davon?
Also, wer davon profitiert, ist, glaube ich, auch nicht so fürchterlich schwer zu ermitteln. Der Staat ist auch nicht Selbstzweck, sondern er hat einen sehr materiellen Zweck. Nach der ökonomischen Seite ist der materielle Zweck des Staates Produktion von möglichst viel abstrakten Reichtum in Geldform. Wachstum heißt das, das kennt jeder als Staatszweck, Vermehrung der Geldmittel in der Nation, über die die Nation dann in Form des Haushalts verfügt. Aneignung von Geld, mit dem man anderen Staaten gegenübertreten kann, als eine Macht, die sie mit Geld erpressen und sie zu ökonomischen Dienstleistungen hinorganisieren kann. Und das reicht nicht, sondern die Produktion von materiellem Reichtum dient dann auch noch der Akquisition von militärischen Mitteln, mit denen man zu noch ganz anderen Sorten von Erpressung in der Lage ist. Der Staat ist überhaupt kein Selbstzweck, sondern hat eben genau diesen Zweck. Wachstum des Geldreichtums auf seinem Territorium und bei ihm und Stärkung seiner Macht als Mittel, sich gegen andere Staaten in der Staatenkonkurrenz durchzusetzen. So, und was mein Thema war, ist, das tut er und da hat es die Bundesrepublik sehr weit gebracht. In der Zeit des Kalten Krieges erstmal noch als in Anführungsstrichen nur ökonomische Macht, seitdem die Russen ihr System weggeworfen haben, jetzt auch immer mehr in der Eigenschaft als Kontroll- und Ordnungsmacht. Und wenn man solche Sätze hört, wie vom Struck, dass deutsche Interessen in Afghanistan verteidigt werden, dann soll man die nicht lächerlich finden und auch nicht finden, soll man sagen, was meint der Mann eigentlich? Ja, der meint tatsächlich eine Macht wie Deutschland als Mitglied der NATO. Ein solcher Staat muss bei den entscheidenden militärischen Konflikten auf der Welt dabei sein, weil nur dann kann dieser Staat in der Machtkonkurrenz der Nationen sein entscheidendes Wort mitreden. Also, deswegen. Wenn man sich die Seite anguckt, warum machen sie das alles, finde ich übrigens auch das Argument, Terrorismus kann herbeigeredet werden, eine ziemliche Verharmlosung. Nein, das meinen die wirklich ganz ernst, dass sie sagen, es darf, die gehen von dem, also erstmal die USA, aber dann durchaus auch die europäischen Nationen. Die sagen, jetzt haben wir doch die Staatenwelt mehr oder weniger im Griff. Gut, da gibt es ein paar falsche 50er, die Iran-Frage ist auch noch nicht bewältigt, denen muss man auch noch einen kleinen Krieg androhen. Nordkorea gibt es noch, jetzt die Venezolaner bilden sich auch ein, sie können einfach mit ihren Öleinnahmen machen, was sie wollen, statt damit zu machen, was wir wollen. So betrachten die Welt. Und dann stellen sie fest, da gibt es welche, die sagen, diese westliche Weltordnung, dieses System von staatlicher Kontrolle durch die entscheidenden Militärmächte, das passt uns ganz grundsätzlich nicht. Und jetzt sind das keine Staaten, sondern es sind Organisationen, die von diesem sehr radikalen Standpunkt aus sagen, wir tun unser Bestes, um diese Weltordnung zu erschüttern. Das hat halt, da vermögen sie vergleichsweise, wenn man das mit der Atommacht Amerikas Vergleich nicht sehr viel, aber ein bisschen was vermögen sie eben schon. Und das ist die andere Seite des Totalitarismus, dass diese Weltmächte wirklich auf dem Standpunkt stehen, sowas hat gar nicht erst groß zu werden. Das hat gar nicht erst um sich zu greifen, dass vielleicht Staaten, denen auch ihre Rolle als Underdog in der Weltordnung nicht gefällt, sich diese Zielsetzung vielleicht zu eigen machen, die mit mehr Machtmitteln unterstützen, als sie es bisher tun. Also das halte ich für eine totale Verharmlosung zu sagen, das würde bloß groß gewittern, das wäre gar nicht ihr wirklicher Grund. Doch, das ist ihr wirklicher Grund. Das ist übrigens auch ausgedrückt, wenn die dann so Worte wie Weltinnenpolitik benutzen. Dann sagen sie, eigentlich müsste die Staatenwelt so funktionieren wie unser Gewaltmonopol nach innen. Wir sagen, was die Rechte und Pflichten anderer Nationen auf der Welt sind und die sagen, ja genau, die haben es gesagt, also machen wir es auch. So ungefähr stellen die sich Rechtsfrieden nach außen vor, genauso wie sie ihn nach innen organisieren. Da ist diese Sorte Anti-Bewegung, sage ich mal, wirklich eine Störung. Das darf man nicht für ein vorgeschobenes Argument halten.
Ich habe bisher gedacht, die Proteste mit den Schäuble,
Ich wollte eigentlich bloß sagen, das ist unbestreitbar. Das ist unbestreitbar, dass wenn Politiker drüber nachdenken, also fing ja schon mit Chili oder noch vorher an, wenn die drüber nachdenken, zu sagen, ja, es muss doch bei uns sowas wie Sicherungshaft geben. Und da muss man sich doch nicht immer als Staat davon abhängig machen müssen, dass man wirklich bewiesen hat, dass er wirklich was gemacht hat. Dann verändern Sie doch tatsächlich in dieser Vorgehensweise Ihren Standpunkt zu der Anerkennung der Person insofern, als Sie sagen, dass das bisher hier geltende Prinzip, das wir erstens aus gutem Grund eingerichtet haben und das wir uns im Prinzip auch bislang gehalten haben, lebt davon und existiert auf der Grundlage, dass die Beweispflicht der wirklich begangenen Tat. Und es gibt auch schon vorher im politischen Strafrecht lauter Übergänge zu dem Punkt, da habe ich alle weggelassen, sonst hätte ich ewig reden können. Wir entheben uns der Beweispflicht und sperren Leute ein, auch wenn wir gar nicht beweisen können, dass sie was gemacht haben, wobei wir einfach sagen, das kann schon sein und die Gefahr, dass sie was machen, ist größer als die, und da entheben wir uns dieser umständlichen Verfahren, da erst groß einen rechtsstaatlichen Weg des Beweises ein. Da kann man doch nicht bestreiten, dass sie da tatsächlich ein neues Rechtsverhältnis zu den Leuten einrichten, wenn sie das machen. Die Frage ist bloß, ob man die Tatsache, dass sie das tun, zum Argument dafür machen soll, zu sagen, bislang dienten die Grundrechte doch dem Schutz des Bürgers vor dem Staat und jetzt würde das gekündigt. Und da habe ich gesagt, nein, die haben schon vorher nicht den Zweck gehabt, den Bürger vom Staat zu schützen. Wenn der Staat gesagt hat, ich beschränke mich im Zugriff auf die Leute, ich definiere das Verhältnis zu meinen Bürgern so, dass ich die Anerkennung von deren freien Willen zum grundlegenden Ausgangspunkt meines Verhältnisses zu ihnen, dann macht er das wegen eines instrumentellen Verhältnisses, das er zu diesem freien Willen hat und nicht, weil er der Meinung ist, die Betätigung des freien Willens ist so eine heilige und tolle Sache. Und dieses instrumentelle Verhältnis habe ich versucht zu erläutern. Der will was von den Leuten, wenn er sagt, betätigt mal euren freien Willen. Der sagt nicht, ihr seid so tolle Typen und deswegen will ich, dass ihr machen dürft, was ihr wollt. Könnte sich ja auch abschaffen, wenn das seine Auffassung wäre. Ja.
Ich möchte mal widersprechen, der Aussage, dass Prinzipien geändert wurden.
Bitte?
Ich möchte der Aussage widersprechen, dass sich da Prinzipien geändert haben. Weil es zu unterscheiden geht zwischen der Strafverfolgung und der Gefahrenabwehr. Und in der Gefahrenabwehr gab es noch nie mit der Unschuldsvermutung. Wenn was ausschaut wie eine Bombe, dann wird nicht erst gewartet, ob die explodiert, sondern da war schon immer das Prinzip, das sinnvoll ist. Schaut so aus, als ob es eine Situation ist, und dann darf der Polizist oder der Staatsapparat zugreifen. Und da hat sich nicht das Prinzip geändert, wir geben die Unschuldsvermutung auf, sondern es wird konsequent dieser Gefahren, das war einfach in der jetzigen Bedrohungslage, die der Staat sieht, einfach erweitert und das Prinzip Unschuldsvermutung aufgegeben, weil es immer nur eine Strafverfolgung
ist. Ich glaube, da können wir uns schnell einigen, das wollte ich auch nicht behauptet haben. Das bezog sich auf einen anderen Punkt. Ich habe nicht gesagt, dass da Prinzipien aufgegeben worden sind. Sondern ich habe gesagt, das ist wirklich ein Missverständnis, ich habe gesagt, dass der Staat den Grad, dass der Staat den Inhalt dessen, was er mit den Grundrechten definiert, ändert. Das kann man doch nicht bestreiten. Das wollte ich sagen.
Im Grunde muss man sich doch, wenn man sich
Ja, das wollte ich ja auch. Ich wollte eigentlich einen Beitrag dazu leisten, dass man sich gegen diese Totalisierung des Staates mit den richtigen Argumenten wehrt und nicht mit verkehrten. Und ich halte es für ein verkehrtes Argument, wenn man sich unter Berufung auf seine eigenen Prinzipien gegen diese, das, was die Totalisierung nennt, wendet. Ich halte das für eine untaugliche Art und Weise, diese Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, zu kritisieren, dass man sich angesichts der praktisch vorgeführten Art und Weise, wie der Staat sämtliche Prinzipien des Rechtsstaats dazu benutzt, um sich neue Freiheiten im Umgang mit Staatsfeinden zu verschaffen. Wenn man sich angesichts dessen, daher kommt vielleicht auch das Missverständnis von eben, wenn man sich angesichts, und da ändert er was, das ist doch unbestritten, und da verschärft er auch allerlei. Da macht er auch Übergänge, die er vor 20 Jahren nicht gemacht hätte. Macht ja alles sein. Aber sich dagegen quasi auf eine Vorstellung von freiheitlicher Gesellschaft zu berufen, von der ich zum Beispiel behaupten würde, die hat es in der Bundesrepublik so sowieso nie gegeben, wie sich das immer diejenigen vorstellen, die sagen, sie sind für eine freiheitliche Gesellschaft. Nach der Seite hin muss man ja der Kollegin da eben sowieso recht geben, denn mit seinen Staatsfeinden ist der Staat noch nie zimperlich umgegangen. Und die Frage, ob man jetzt, und die ganzen Berufsverbote waren ja auch nichts anderes als der Standpunkt des Staates, jemand, der sich in einer verfassungsfeindlichen Organisation befindet, darf nicht bei mir Beamter werden. Da ja auch Existenzvernichtung als zum Mittel gemacht, um Leute unschädlich zu machen, die ihm nicht gepasst haben. Mir ging es darum, dass ich diese Tour ärgerlich finde, sich immer ausgerechnet dann, und das finde ich an den jetzigen Maßnahmen deswegen so schlagend, weil der Schäuble wirklich erstens Land auf, Land ab in dieser Frage Klartext redet, und weil zweitens die ganze Programmatik des Staates in dieser Frage. Das habe ich vorhin versucht mit dem Satz, wo die sagen, innere und äußere Sicherheit ist nicht mehr zu unterscheiden. Wo ich gesagt habe, von wegen, die können das nicht unterscheiden. Die wollen das nicht mehr unterscheiden. So. Und dann stellen sie sich schlicht auf den Standpunkt, wir wollen das nicht mehr unterscheiden. Was für Paragraphen machen wir denn da? Und da kommt irgendwie der Gedanke, das Recht ist doch ein für sich gültiges System von Rechten, die Menschen gegenüber dem Staat haben, die muss man doch als Staatsgewalt achten, und an dem darf man sich nicht vergehen. Dieser Gedanke kommt da schlicht und einfach nicht vor. So, und mein Argument war, wenn dieser Gedanke da offenbar bei denen schlicht und einfach nicht vorkommt, dann ist das offenbar auch kein Gesichtspunkt politischer Herrschaft in diesem Land. Dann verdanken sich diese ganzen Rechte auch gar nicht dem Gesichtspunkt. Dem Staat liegt so viel an den Bürgern, die bei ihm rumlaufen, dass er unbedingt meint, sie vor seinen härtesten Maßnahmen schützen zu müssen. Das war eigentlich, wenn man so will, die Kurzfassung meines Grundgedankens. Dann taugt es nichts, sich immer wieder darauf, ausgerechnet jetzt, kann man eigentlich immer sagen, dann taugt es eben sich nichts, auf diese Vorstellung zu berufen, wo sie gerade von oben aktiv dementiert wird. Und da würde ich die Leute auch übrigens zu was anderem aufrufen, als sie sollen die Verfassungsprinzipien verteidigen. Dann sollen mal sich anschauen, wie mit ihnen hier materiell umgegangen wird. Das wäre mir viel wichtiger. Bitte? Schadensbekämpfung?
Als Mitglied dieser Gemeinschaft muss ich mich doch auf etwas berufen können. Das ist zunächst mal.
Ja, das habe ich mir nun auch nicht, überhaupt nicht selber ausgesucht, dass ich Mitglied dieser Gemeinschaft bin. Das muss ich gleich mal von vornherein dementieren.
Ich habe mir das auch nicht
ausgesucht. Eben, dann soll man sich aber auch nicht darauf was berufen. Das hat der Brecht vollkommen recht. Auf was berufen, wovon man gar nichts kann, was einem quasi aufgedrückt worden ist mit dem Moment seiner Geburt, ist doch extrem blöd.
Ich habe mich darauf berufen, welche Verfassung ein Staat hat und was da drin steht. Ich habe mich auch zum Beispiel berufen, ob eine Verfassung, die davor existiert.
Aber verstehen Sie, das finde ich jetzt komisch, Jetzt reden wir die ganze Zeit darüber, wie Sie selber haben lauter Beispiele zitiert, wie der Staat vorgeht in Sachen Geheimdienste und Polizei, was er da so alles treibt, wie er die lauter Unterdrückungsmaßnahmen vornimmt. Und jetzt nennen Sie haargenau diese gleiche Einrichtung, der Sie eben so viel Schlechtes nachgesagt haben. Die nennen Sie jetzt Gemeinschaft. Ich frage mich echt, wie kommen Sie darauf, das jetzt als Gemeinschaft zu bezeichnen? Das ist doch keine Gemeinschaft, in der wir hier leben. Das ist ein kapitalistischer Staat, in dem es ums Geld verdienen geht und wo die einen da ihren Reichtum machen und die anderen müssen dafür arbeiten. Wo ist denn da die Gemeinschaft? Da liegt ja die GDL richtiger mit ihrem Standpunkt. Gehst du einen langen Weg, ja klar, kannst du das, du kannst, wenn du klageberechtigt bist, was auch nicht so einfach ist, kannst du den tatsächlich, wenn du, es passiert ja ab und zu auch mal, dass ein Bürger das gelingt, dass er bei ihm irgendwas tatsächlich persönlich, privat an Schaden widerfährt, was tatsächlich den Tatbestand einer Sachlage erfüllt, an dem auch das Bundesverfassungsgericht meint, was entscheiden zu müssen. Das ist jetzt in Kentland passiert. Und was sagen wir? Die haben jetzt Glück gehabt.
Ja, also jetzt konkret ja. Mal angesprochen, das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung. Dagegen haben wir 34.000 Bundesbürger geschafft. Das ist nur ein Beispiel.
Ja, ich wollte ja gar nicht bestreiten, dass das geht. Ich wollte ja auch nicht bestreiten, dass man damit gelegentlich Erfolg haben kann.
Ja, das ist der Grund, warum Leute nicht gehen, weil es ist ein Erfolg.
Ich glaube das ehrlich gesagt nicht.
Also, es ist nicht zu bezweifeln, dass man sich auf das Recht berufen kann, wenn einem was stört. Das ist sogar vorgesehen, dass man das kann. Auch ein Bürger kann gegen den Sachklagen und Rechte gegen einklagen. Also, es gibt einen Haken, einen entscheidenden Haken an der Sache. Es ist nämlich sehr die Frage, ob das Recht, das sagen wir, dem Interesse kommt, dass sich da gewahrt werde. Man muss dann schon tatsächlich so weit fortgeschritten sein und sein eigenes Interesse selbst zu subsumieren unter einem Rechtstatbestand und es darf gar nicht mehr
das ist ja jetzt nicht der einzige politische Phänomen. Ja, ich kann natürlich auch die Politik an sich ändern, die Zusammensetzung des Parlaments und dann so entsprechend Gesetze anbieten. Das ist jetzt nicht so, dass ich nur vor Gericht ausgeführt
habe. Ja, ich wollte auch jetzt nur mal wieder diesen Einfall Stellung nehmen, nicht auf rechten Berufen, wenn man eine Presse hat.
Verstanden Sie meinen Punkt?
Ich bin halt die Staatsbürger schon ganz woanders anfangen. Ich muss dann recht auf niemand für eine Selbstbestimmung, sondern ganz grundsätzlich diesen Referenten hier auf den Vertrag zu stellen. Das fängt nicht erst an, wenn der Tag, wenn der Rechtsstaat wirklich brutal wird, ja, sondern bei der Bestimmung, dass der Staat bestimmt, du hast dein Geld fürs Kapital zu leisten, darum dein Leben zu regieren, Wohnungen zu leisten und so weiter und so weiter. Wenn du sagst, Schadensbegrenzung, ja, dann nimm dir doch mal ernst und begrenzt tatsächlich deinen Schaden, der dir ins Haus steht und den Schaden, der den Leuten ins Haus steht. Das ist doch ein vollkommen abgehobenen Standpunkt, ja, jetzt, wo mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung gehört wird, Vorratsdatenspeicherung, da fängt dein Protest an. Das ist unheimlich spät.
Das stimmt.
Ich bin auch gespannt bei den Kollegen da vorne, bei dem fängt die Staatskritik an, wenn er total wird. Jetzt ist die freiheitliche Ordnung noch so weit vorangeschritten, dass sie entschieden hat, sie geht jetzt total werden.
Entschuldigung, was ist in einer repräsentativen Demokratie als Normalbürger normalerweise mehr Einwirkungsmöglichkeit als alle vier Jahre die Partei, das ist das kleinste, geringste Übel zu wählen, das Zahlenfall steht und ansonsten hier abzuwarten und zu hoffen, dass alles gut geht.
Da hat
viele Möglichkeiten, die andere hat man nicht. Ja. Ja. Ich habe auch gesagt, dass das hier ein Wahl ist und das, was der Kollege hinten sagt, mit der Staatsbegrenzung, das ist die Notbremse in der Hoffnung, dass die Gewaltenteilung noch halbwegs funktioniert.
Die Gewaltenteilung funktioniert großartig. Ich glaube das übrigens auch nicht, im Anschluss an das, was du eben gesagt hast. Ich glaube das mit dem, dass das pragmatisch ist, nicht. Und zwar deswegen, weil die Idee, ich kann in diesem Land mein Interesse verfolgen, indem ich im Gesetzbuch nachschaue, was es da für Rechte gibt, mein Interesse damit vergleiche, das war eben Ihr Argument, dann schaue, ob ich ein Gericht finde, das diesen Vergleich so entscheidet wie ich oder einen Anwalt bezahlen kann, der das ungefähr genauso formuliert. Und es dann schaffe, bis in die höchste Instanz zu kommen und die sagt glatt, ja, da liegt tatsächlich ein Verfassungsbruch vor. Es kommt mir sehr wenig pragmatisch vor, wenn ich mal so sagen würde. Das lebt eigentlich von der Überzeugung, dass nur dann, wenn man die letzte Entscheidung über die Interessen, von denen man will, dass sie in dieser Gesellschaft gelten oder nicht, nur dann, wenn man sie den rechtmäßigen Instanzen überlässt, man überhaupt zu was kommt. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, dass das eigentlich der ganze Ausgangspunkt von dem Zinnober ist. Das kaum bemerkt man, sei es am Arbeitsplatz, sei es sonst wo, wenn man in Kollision zu anderen Interessen gerät, und das tut man halt dauernd, das tut man halt zum Beispiel als Arbeitnehmer, wenn man feststellt, einem ist wieder der Lohn gekürzt worden oder man muss Überstunden machen und kriegt sie nicht bezahlt. Welche Möglichkeit habe ich da? Ich kann natürlich zum Chef gehen und sagen, lass das, dann wird er mir einen Vogel zeigen. Oder ich kann in den Betriebsrat gehen und der guckt im Gesetz nach und sagt, tut mir schrecklich leid, Kollege, aber dieser Fall ist so nicht vorgesehen, da gebe ich einer Klage wenig Chancen. Das war ein Beispiel für das Argument, was sie eben gesagt hat. Was ist denn daran pragmatisch? Das unterstellt, dass längst ein ganzer Apparat unterwegs war, der vorweg entschieden hat, welche Interessen hierzulande überhaupt die Qualität des Rechts kriegen, wenn sie sie kriegen, in welchem Ausmaß, wie sie gegen andere abzuwägen sind, und last not least, wer dann letztlich darüber entscheidet, wenn ein Rechtsgegensatz vorliegt, welches Recht gilt. Was ist denn daran pragmatisch, wenn man sich diesem Standpunkt überantwortet und wenn man feststellt, man kommt mit seinem Interesse nicht zum Zug, überhaupt gar nichts anderes mehr kommt, als hat denn der Gesetzgeber das vorgesehen, dass ich an der Stelle sagen darf, mein Interesse kommt nicht zum Zuge? Das halte ich für eine sehr untertänige Art und Weise, die eigenen Interessen zu beurteilen.
Haben Sie einen konkreten Fall, wo Sie sich gerade irgendwie auf Recht rufen wollen? Und wenn das nicht vorhanden ist, dann können Sie irgendwie gegen die Gesetze ändern. Das hat natürlich, brauchen Sie dann ein bisschen Recht, aber Sie können auch nicht mal erwarten, dass Ihre Interessen bevorzugt werden.
Es geht nicht, eigentlich nicht so sehr um sofort oder nicht sofort, sondern es geht darum, dass das Recht eine Methode ist, mit der gegensätzliche Interessen, die sich wechselseitig ausschließen, kompatibel gemacht werden. Und dass man deswegen, wenn man auf dem Standpunkt steht, es gibt ein Interesse von mir, das lässt sich mit dem der anderen Seite gar nicht kompatibel machen, dann immer feststellen wird, dass man an die Grenze des Rechts stößt. Und da stößt man übrigens auf eine andere Grenze als bloß auf das andere Interesse. Da stößt man nicht immer sofort auf die Staatsgewalt, die sagt, das Interesse des Unternehmers gilt so und so weit, das Interesse des Arbeitnehmers gilt so und so weit und Ende der Sendung. Ich wollte nochmal das ein Argument unterstreichen, was eben schon mal gesagt worden ist. Die Verpflichtung, sich bei allem, was man, worin man sich in dieser Gesellschaft beschädigt sieht, immer nachzugucken, ob jemand anders diese Schädigung machen darf, und sich dann mit der Antwort zufrieden zu geben, ja, er darf nicht, oder aber wenn man sich oder wenn man feststellt, er darf nicht, den vorgesehenen Weg zu beschreiten, indem man gegen das andere Interesse auf dem Rechtsweg das eigene geltend machen darf. Das ist ausgerechnet nicht, überhaupt nicht verboten, das ist sogar ausdrücklich vorgesehen, weil das die Art und Weise ist, wie die Interessen der Leute als gegensätzlich wirklich in dieser Gesellschaft unschädlich gemacht werden. Wenn ein Staat das hinkriegt, dass jedem Bürger wenn ihm ein Schaden zugefügt wird, jetzt den Entlassenen bei Nokia zum Beispiel, überhaupt nichts anderes mehr einfällt, als dürfen die das, gibt es da eine Instanz, die das regelt, habe ich eine Chance, bei dieser Instanz Gehör zu finden. Und das ist das, das ist erstens in dieser Gesellschaft ausdrücklich vorgesehen, dass man das soll. Und zweitens ist das gerade die Art und Weise, wie jeder Gegensatz aus dem Interesse rausgenommen wird und das eingebunden wird in das Funktionieren einer Rechtsordnung. Also von wegen Schadensbegrenzung.
Was wäre dann der Vorschlag? Dieses Gesetz ist seit 1.1. in Kraft.
Ja.
Verfassungsschere läuft. Sollen wir die zurückgreifen und was tun? Wie ist der Vorschlag?
Ha 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 ha.
sehen, dass die Macht nicht die einzige Scheiße ist. Das war auch, und das hat man auch schon gedacht, weil er sagt, es gibt hier quasi, dass wir es jetzt quasi einhalten, dass es wirklich richtig ist. Es gibt immer eine politische Diskussion in der Nacht und es gibt auch immer Auswirkungen darauf, auf die Wahlen. Und so funktioniert es, weil der Prozess da ist. Wenn jetzt natürlich plötzlich das Gewicht gerade einhergeht und Gesetze des unserer nach der Verfassung widersprechen, dann muss man eben an aller Wege gehen. Da kann man nicht sagen, wir machen das bis zum nächsten Mal, sondern dann muss man auch sagen, dass es eine Verfassung ist.
Auf jeden Fall ist jetzt eine schöne Frage jetzt aussehen. Also wenn man der Meinung ist, dass man das Gesetzesverfahren, weil es dann sein eigenes Interesse durchsetzen könnte und über Gesetz die Regelung so hinkriegt, dass man das eigene Interesse darin aufgeben sieht, wenn ich ganz gerne gewusst, wie könnte ein Gesetz ausschauen, dass die gegensätzlichen Interessen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern irgendwie so in Form gießt, dass der Arbeitnehmer eben die Markenkarte gezogen hat, dass man halt eine Idee auch gekriegt, dass woanders hingehen gemacht wird. Hast du alles vielleicht mal?
Also ich habe das so verstanden, dass es hier um Rechtsstaat geht und nicht um soziale.
Ja, das ist ja mal eine interessante, das ist ja mal eine interessante Entgegensetzung. Was regelt denn der Rechtsstaat? Der macht zum Beispiel ein Tarifvertragsgesetz, der macht ein Streikrecht.
Das geht ja um Innenpolitik.
Ja, in der Tat.
Der Umbau des Rechtsstaats in der Innenpolitik betrifft, der erste, den nämlich die Privatsphäre.
Ich meine, warum Sie, das war meine Frage vorhin, warum ist der Staat Selbstzweck oder was steckt dahinter? Die Schrauben werden doch deswegen angedreht und so zugedreht, weil irgendwann der Zeitpunkt, wo das System, wie es jetzt läuft, allen Beteiligten in die Ohren geht. Ich habe das Gefühl, dass der Staat jetzt versucht, alles vorzubereiten, dass er diesen großen Knall irgendwie in irgendeiner Weise hilft. Das ist mein persönlicher Eindruck.
Also solange die übergroße Anzahl der Bürger in diesem Land ein ungefähr so vertrauensseliges Verhältnis zum Recht haben, wie es das heute erzählt worden ist, wirst du auf diesen Knall lange warten müssen. Weil die Einbildung, dass man, da könnte ich zu dem Punkt auch noch mal was sagen, aber das lasse ich jetzt mal weg. Die Einbildung, dass man doch in diesem Staat, weil man Rechte hat, irgendwie in seiner Persönlichkeit gewürdigt wird, die sich offenbar ziemlich, ich nenne es mal robust oder widerstandsfähig hält, gegen alle wirklichen Schäden, die einem mit dem Recht und unter Zuhilfenahme des Rechts eingebrockt werden, halte ich für für das, was vorhin Verwandlung von Interessen in Rechte genannt worden ist, halte ich für eine der wirksamsten Herrschaftsmethoden, die überhaupt in diesem ganzen Land existieren. Die Vorstellung, alles, was der Staat tut mit seinem Recht, tut er letztlich für mich. Und wenn das, was er tut, nicht für mich ist, dann liegt es nicht an den Zielen und Zwecken, die in diesem Land verfolgt werden, sondern liegt es daran, dass die falsche Regierung dran ist. Oder es liegt daran, dass das Bundesverfassungsgericht falsch entschieden hat. Oder es liegt daran, dass die Gesetzeslage verändert worden ist. Diese feste Überzeugung, dass die Einordnung der Leute in ein Rechtssystem und die Tatsache, dass sie Rechte haben und nicht einfach völlig rechtlos behandelt werden. Selbst als Entlassener bei einer Firma hat man noch das Recht, sich eventuell zu klagen und vielleicht einen Sozialplan zu bekommen. Da sehe ich deine Prognose erstmal aktuell nicht. Im Gegenteil, mir war eigentlich ein bisschen drum zu tun heute, weil vorhin gefragt worden ist, warum ich den Vortrag überhaupt gehalten habe. Mir war eigentlich ein bisschen drum zu tun gewesen, diese Vorstellung. Eigentlich ist doch der Staat, wenn er seine innere Sicherheit ausbaut, ein Institut, dem es um den Schutz der Bürger geht oder zu gehen hätte. Und jetzt messe ich die Maßnahmen der inneren Sicherheit und stelle fest, sie genügen dem gar nicht. Aber das erschüttert offenbar gar nicht das Vertrauen darin, dass das eigentlich sein Zweck wäre, wenn die jetzige Regierung nicht so eine falsche Politik machen würde. Das finde ich eigentlich immer das etwas Bemerkenswerte, an der Art und Weise, wie diese Maßnahmen gerade von Leuten zur Kenntnis genommen werden, die sich als Kritiker an dem Zeug verstehen. Was nützt einem angesichts dieser Maßnahmen der ständig hochgehaltene Gedanke, eigentlich ist dieses Gemeinwesen doch ein viel besserer Laden, als er tatsächlich ist, weil er hat Prinzipien, die sind immer viel besser als die Realität, die sie repräsentieren. Ich habe den Hinweis nicht verstanden.
Also, ich kann erstmal nicht nachvollziehen, wieso dieser Vortrag oder
gegen Argumente. Akustisch habe ich schon verstanden, aber ich habe das Argument nicht verstanden.
Wieso denn nicht?
Wieso denn nicht? Wieso können Sie das nicht nachvollziehen?
Ja, weil ich aktuell einfach ein bisschen Fakten von Ihnen gehört habe. Also, wir haben schon gehört, dass Sie haben sich auch später nicht ausgesucht, dass Sie deswegen verweisen. Sie haben ein Beispiel genannt.
Bin ich ein bisschen ratlos. Aber irgendwie wird es schon bei dir angekommen sein, als ich am Anfang darüber geredet habe, was dieser Staat so auf der Welt zuvor hat, dass diese Analyse schon als Einwand, als Gegenposition zu dem gemeint war, was dieser Staat macht. Also so weit müsste das eigentlich auch bei mangelnden Beispielen und Verweisen und unter Bezug auf Massenmedien noch rübergekommen sein, oder? Dass ich die Gesetzestexte nicht zitiert habe, die ich mich beziehe, oder was? Tut mir leid, dass ich deinen Erwartungen nicht entsprochen habe, aber ich habe trotzdem noch mal eine Nachfrage. Also wenn man, mach mal ein Beispiel, an dem ich vorgegangen bin. Ich habe gesagt, es gibt im Recht das Prinzip der Unschuldsvermutung. Dann habe ich erläutert, worin dieses Prinzip besteht. Und dann habe ich gesagt, inwiefern der Staat mit dem Übergang dazu zu sagen, er will auch Verdächtige einsperren, dieses Prinzip der Unschuldsvermutung relativiert, verlässt, für bestimmte Personenkreise außer Kraft setzt. Was hast du jetzt an dem Argument nicht verstanden oder was hast du an dem Argument vermisst? Das ist nicht. Das Argumente haben es an sich, dass sie nicht im Prinzip. Also ich könnte dir auch ein paar Gegenstandpunktartikel sagen, wo du das auch nachlesen kannst. Damit habe ich keine Probleme. Ich habe nur das Problem, dass du wahrscheinlich, wenn du die Artikel liest, an denen die gleiche Kritik haben wirst wie an dem, was ich sage. Weil Argumente haben die Eigenschaft, dass man sie nicht nachschlagen kann. Argumente sind so geschaffen, dass man... Dass, bitte? Das Zitat von Prandtl, habe ich gesagt, stammte aus der Süddeutschen von vorgestern und die Zitate von Schäuble stammen alle aus Reden, die er in der letzten Zeit gehalten hat. Nur, was nützt es dir, wenn du verstehen willst, was der Schäuble mit einer Aussage über das Recht macht? Was nützt es dir, wenn du erfährst, und diese Aussage hat er auf dem Juristenkongress im November 2007 gemacht. Was weißt du dann mehr über den Standpunkt von Schäuble und über die Interessen, die er mit seinen Politik verfolgt? Was weißt du denn mehr? Bitte? Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst ins Internet gehen, das habe ich auch gemacht, und kannst dir die Reden vom Schäuble alle da rausholen. Das kann nicht das Problem sein. Das kann nicht das Problem sein. Ein Argument versteht man nicht besser, wird nicht besser oder schlechter dadurch, dass es schon irgendwo mal aufgeschrieben worden ist. Also deswegen nochmal die Frage, was hat dir an dem Argument, das ich eben nochmal zitiert habe, was hat dir daran nicht eingeleuchtet, was hast du daran nicht verstanden, warum fandst du das ungenügend? Dass du es nicht nachschlagen konntest, kann aber nicht das Argument sein, das kann ich dir ernsthaft nicht glauben. Steht das irgendwo, hat es schon mal jemand anders gesagt als du, oder was soll da jetzt das Argument sein? Ja, vielleicht hat es ja noch nie jemand anders gesagt als ich. Und? Unterstell ihm nichts. Also für die Leute, die es nachlesen wollen, es gibt in den drei letzten Heften des Gegenstandpunkt 207, 307, 407 gibt es jeweils kurze Artikel zum Thema innere Sicherheit. Die Argumente, die da drin stehen, habe ich teilweise in meinem Vortrag verwandt. Teilweise habe ich auch Argumente gesagt, die da nicht drin stehen und die man dann in der Tat wirklich nirgends nachschlagen kann, weil ich sie mir eigens für diesen Vortrag überlegt habe. Musst du einfach mit Bedauern zur Kenntnis nehmen. Sind sozusagen original. Vielleicht sage ich aber trotzdem nochmal zu dem, weil ich das ganz wichtig fand, was sie jetzt eben gesagt hat, zu dem Argument, der Staat sind nicht wir. Wie kommt dieser Gedanke, der Staat sind wir, eigentlich überhaupt auf die Welt? Dann ist es ganz nützlich, sich das nochmal klar zu machen. Also wenn man, so wie ich jetzt, vom Staat redet, dann redet man über die Institutionen, die politische Macht ausüben. Das ist eigentlich ein Kürzel für diese was Sie sagen, Einrichtungen. Das sind die Institutionen, die praktische Entscheidungsgewalt darüber haben, was für Lebensverhältnisse hier zulande herrschen. Das fängt erstmal ganz grundsätzlich an mit der Garantie einer Eigentumsordnung, geht dann rein bis ins Familienrecht und in die Straßenverkehrsordnung und was auch immer. Das sind erstmal für den normalen Menschen Vorschriften, an die er sich halten muss. Und zwar muss er sich an die halten, weil sie in Form von Gesetzen gekleidet sind und weil die Institutionen, die sie beschließen, die Macht haben, praktisch dafür zu sorgen, dass sie auch wirklich für alle Leute gelten. So, die Idee, dass die Leute, die jetzt praktisch in diesem Verhältnis die Rolle erfüllen, sie kriegen ein Sammelsurium von Lebensbedingungen vorgesetzt, finden sie vor, wenn man das in anderen Staaten auch nicht hat, sondern die Grenze kommt, dann fragt man, was darf man hier? Wie lange sind die Läden offen? Wie schnell darf man hier auf der Straße fahren? Was passiert einem, wenn man und so nackt badet? Man kriegt ein Ensemble von Lebensverhältnissen vorgesetzt und in diesen Lebensverhältnissen muss man sich zurechtfinden und die sind dann für einen selber erstmal tatsächlich sowas wie Sachlagen, vorgefundene Sachverhältnisse. Dabei lässt der demokratische Staat aber nicht bewenden, sondern der sagt, weil ich meine Untertanen ständig unter lauter Verhältnisse setze, in denen ich was von denen will, will ich, dass die mich als Herrschaft anerkennen, dass die dem zustimmen, dass ich über sie regiere. Dass die sich als meine Basis, als meine Grundlage praktisch begreifen und sich auch praktisch so aufführen. Dafür tut er was. Das ist nicht einfach eine Manipulationsveranstaltung und auch nicht einfach eine Agitationsveranstaltung, sondern ein praktisch eingerichtetes Verhältnis. Und das praktisch eingerichtete Verhältnis ist, in regelmäßigen, ist erstens zum Beispiel, aber gibt es noch andere, aber nur, dass die Bürger dürfen und sollen sich zu allem, was der Staat macht, eine Meinung zulegen. Sie werden informiert, ihnen wird mitgeteilt. Wir haben übrigens nächste Woche Folgendes vor. Und da muss der Bürger hierzulande nicht immer gleich schreien, oh hurra, prima, was Schöneres kann ich mir gar nicht vorstellen. Sondern er darf glatt sagen, das finde ich eine totale Scheiße, was die da machen. Das darf er nicht nur sagen. Dann gibt es ganze Institutionen, die Massenmedien, die erzählen ihm das selber, unter welchen Gesichtspunkten er jetzt das Scheiße oder gut finden soll. So, dann darf er wählen gehen. Er darf glatt mit darüber entscheiden, wer in der nächsten Amtsperiode die Herrschaft ausübt. Oder sagen die Parteien, wir wollen nicht einfach dasselbe. Du hast eine Mitentscheidungsgewalt über das, was der Staat macht. Weil die SPD will in sozialpolitischen Fragen was anderes als die CDU und so fort. Und das ist auch nicht einfach vorgegaukelt, sondern auf dieses sich einlassen des Bürgers, dass er gut damit fährt, unter einer Herrschaft zu leben, die es ihm erlaubt, neben dem, dass er sich dauernd unterwerfen muss und zusätzlich dazu, dass er sich dauernd unterwerfen muss, auch noch zu sagen, und da hätte ich mich jetzt aber nicht so gerne drunter unterworfen. Und auch noch zu sagen, und das unter die Regierung habe ich mich aber ganz, ganz ungern unterworfen und deswegen hätte ich lieber eine andere. Das ist eine Produktivkraft und das haben die Staaten irgendwann im 19. Jahrhundert übrigens meistens auch nicht selber entdeckt, sondern es sind dann schon Bewegungen von unten gekommen und haben gesagt, das wollen sie. Aber so nach und nach haben das die größten Staaten der Welt übernommen und haben gesagt, so machen wir das mit unseren Bürgern. Und das ist die Grundlage dafür, weswegen sich dann tatsächlich irgendein armer Hartz-IV-Empfänger oder irgendeine trostlose Figur einbilden kann. Das ist doch mein Staat. Da muss man sagen, da ist es besitzanzeigende Fürwort nicht besonders brauchbar für die Kennzeichnung dieses Verhältnisses.
Thank you.
wobei man dazu sagen muss, aber kann ja nur ausführen, dass das bei Menschenrecht und Völkerrecht ein bisschen, schon auch ein bisschen merkwürdig ist, dass man diese beiden Sachen in einem Atemzug nimmt, aber gut. Recht ist ein Verhältnis des Erlaubens und Verbietens. Also Recht ist immer ein Verhältnis zwischen einem Willen, der erlaubt und verbietet, und einem Willen, der etwas erlaubt und verboten bekommt. Und insofern ist die Vorstellung, jemand, der wie er geht und steht, hätte ein Recht, wenn man es mal ganz banal nimmt, ziemlich absurd. Weil der Mensch läuft halt rum und will was oder auch nicht und nimmt sich was vor oder lässt es bleiben, hat Mittel dafür oder auch nicht. Aber ein Recht hat er erstmal schon deswegen, in diesem elementaren Verhältnis zu sich und seinen anderen Mitbürgern deswegen gar nicht, weil in seinem eigenen Interesse existiert ja erstmal gar kein Verhältnis des Erlaubens und Verbietens, sondern da ist ja erstmal nur die Frage, was will ich? Passt das den anderen? Kriege ich die dafür? Welche Gegensätze bin ich dargestellt und so fort? Diese ganze Vorstellung jenseits von einer Gewalt, die erlaubt und verbietet, gäbe es das Recht haben als Eigenschaft an der Figur selber, die kommt überhaupt bloß deswegen auf, weil der Staat selber ein bisschen so tut, als wäre es so. Ne? Also wenn man das sich im Grundgesetz anguckt, wie stehen dann da die Grundrechte drin? Da steht ja nicht drin, ich erlaube und verbiete euch Folgendes, sondern da steht drin, dieses Recht habt ihr. Und da ist der Gedanke übrigens, oder das Prinzip, dass da jemand da sein muss, der dafür sorgt, dass ich das Recht auch tatsächlich habe. Der ist da einfach unterstellt und wird gar nicht weiter zur Kenntnis genommen. Praktisch ist es aber immer, übrigens auch bei der Französischen Revolution schon so, dass Leute, die sich Menschenrechte auf die Fahnen schreiben, natürlich immer sofort sich auf die Fahnen schreiben, dass es dann eben auch diese übergeordnete Gewalt geben muss, die genau dieses Erlauben und Verbieten macht. Und dass das ein Vorteil ist übrigens, sowas zu haben im Unterschied zu nicht, das kommt erstens aus dem vorhin schon mal kritisierten Vergleich mit Diktaturen und Faschisten, nämlich immer von dem Vergleich her, ich könnte ja auch in einer Staatsgewalt leben, die mir überhaupt alles verbietet und gar nichts erlaubt. Insofern ist es schon mal ganz gut, wenn mir was erlaubt wird und nicht nur alles verboten. Das ist dieser bescheuerte Vergleich. Und die kommt zweitens daher, weil die Gesellschaft, in die der Staat die Leute versetzt, wenn er ihnen Rechte ausübt, eine ist, wo er selber dafür sorgt, dass die in lauter gegensätzlichen Verhältnissen existieren. Die Gewalt verpflichtet die Leute auf Methoden und Formen der Lebensgestaltung, mit denen sie notwendigerweise im Gegensatz zueinander kommen und wo sie dann tatsächlich auch Rechte brauchen. Jemand, der eine Wohnung nicht als selbstverständliches Lebensmittel hat, sondern darauf angewiesen ist, sie von einem Vermieter zu brauchen, der braucht gegenüber diesem Vermieter ein Recht. Und zwar deswegen, weil der Vermieter in der ökonomisch stärkeren Position ist. Ja, warum ist er in der ökonomisch stärkeren Position? Das ist er auch nicht von Natur, sondern es ist er deswegen, weil der Staat eine Eigentumsordnung eingerichtet hat und gesagt hat, Grund und Boden ist Eigentum. Und jemand, dem dieses Stück Grund und Boden gehört, qua Eigentum, staatlich garantiertem Eigenrecht, muss seine Wohnung nur zur Verfügung stehen, wenn ein anderer dafür zahlt. So, damit hat der Staat mit dem Eigentumsrecht einen Gegensatz in die Welt gesetzt. Und dann ist er auch noch so nett und sagt, und weil ihr jetzt in einem Gegensatz steht, regel ich, wie ihr den Gegensatz austragen müsst. Und zwar so, der Mieter hat Rechte, der Vermieter hat Rechte. Beide Rechte müssen kompatibel gemacht werden, sind sie da materiell überhaupt nicht. Der eine will halt Miete, der andere will wohnen und widerspricht sich halt. Die werden passend gemacht in der Rechtsvorschrift. Und deswegen ist es ja auch wirklich so, das ist ja nun wirklich keine Ideologie, dass Leute, die in der schwächeren Position in der Gesellschaft sind, tatsächlich Rechte brauchen. Ein Arbeiter, den der Staat mit dem Eigentumsrecht zwingt, seinen Lebensunterhalt über Lohnarbeit zu verdienen, der braucht ein Arbeitsschutzrecht. Ja, warum denn? weil der Staat erstmal dem Kapital das Recht gibt, die Produktionsmittel als Eigentum zu verwerten und damit überhaupt erst ein Verhältnis schafft, wo die Leute mit ihrem Bedürfnis nach Lebensunterhalt so abhängig gemacht sind, dass sie ohne ein staatliches Recht total im Eimer wären. So sind diese Rechte übrigens ja auch historisch auf die Welt gekommen. So viel zu den Menschenrechten. Völkerrecht, naja, also ich lasse das erstmal dabei. Zum Völkerrecht kann ich auch noch was sagen, weil das ist eigentlich gar kein Recht, aber das spare ich mir jetzt mal. Das führt zu weit. Also Recht fällt wieder unter eine dieser schönen Sachen, die nicht deswegen gut sind, weil man sie braucht. Gibt es noch mehr von? Okay, wenn jetzt allgemeine Aufbruchsstimmung ist, dann danke ich fürs geduldige Zuhören und vielleicht sieht man sich ja mal wieder.